Hallo Freunde des gepflegten Strukturvertriebs.
Herzlich willkommen zum Podcast vom Strukturvertrieb zum Maklerstatus.
Dem Podcast, in dem ihr alles über Strukturvertrieb und Maklerschaft erfahrt, was euch innerhalb der Strukturvertriebe niemand erzählt.
Von und mit Versicherungsmakler Ruslan Korje.
Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde des gepflegten Strukturvertriebs und natürlich sehr geschätzte Makler, Vermittler, Investmentberater und was auch immer ihr alle seid. Heute habe ich wieder mal einen sehr, sehr spannenden Gast für euch in den Podcast mit reingebracht. Ein Genie, wenn es um organische Leadgewinnung geht. Da werden wir später vielleicht nochmal ein bisschen draufkommen. Expertise im Strukturvertrieb vom Feinsten, sowohl im Teamaufbau als auch in der Online-Beratung. Und bevor ich jetzt noch mehr über ihn verrate, lasst ihn uns herzlich willkommen heißen. Herzlich willkommen, Dennis Dehne. Es geht ab.
Hi, Russland. Danke für die Einladung. Ich freue mich.
Ich mich auch. Dennis, für alle, die dich jetzt noch nicht kennen, gib doch mal ein paar Takte von dir. Wer bist du? Wie alt bist du? Wo kommst du her? Was ist so deine Story in Kurzform?
Ja, also ich komme aus Braunschweig ursprünglich, habe hier auch mein Büro in Braunschweig. Ja, was zu mir vielleicht privat, zwei Kinder, meine beiden Jungs. Genau, ansonsten komme ich aus dem Strukturvertrieb. Natürlich nicht ursprünglich, ja, ganz normal in der Ausbildung damals gewesen, in den Vertrieb gegangen und dann irgendwann gemerkt, boah, Selbstständigkeit, erst Berührungspunkte mit Network Marketing gehabt. Ja, da so ein bisschen angefangen, über Facebook mitzumachen und irgendwann gemerkt, sollte in die Selbstständigkeit gehen. Das dann auch mit einem Kollegen gemacht. Und ja, eine Firma aufgebaut, verkauft und dann am Ende irgendwo von einem Kollegen angesprochen, mit dem wir auch heute noch zusammenarbeiten und bin dann erstmal als Kunde in einem Strukturvertrieb gelandet und ja, dann nach dem Firmenverkauf gesagt, so jetzt, ich will was machen, wo ich Menschen helfen kann, ja, wo ich aber auch vom Eigenumsatz leben kann. Das war immer so der Punkt, der für mich irgendwo schwierig war im Network Marketing und ja, so bin ich dann im Strukturvertrieb gelandet. Das war 2018. Und ja, bin jetzt seit diesem Jahr offiziell dann auch als Makler tätig. Und ja, darüber haben wir uns dann auch kennengelernt.
Ja. Ja, genau. Lass uns doch mal am Anfang anfangen. Du bist von einem jungen Mann auf Network Marketing Event oder nach einem Network Marketing Event, glaube ich, irgendwie eingeladen worden in Strukturvertrieb. In welchem Strukturvertrieb warst du und wie kam es dazu, dass du dann gesagt hast, hey, das ist geil, hier will ich meine Zukunft aufbauen?
Also ich war in dem Strukturvertrieb der OVB. Ja, und was waren so die ausgebenden Punkte und ausschlaggebenden Punkte, ehrlich gesagt? Einfach, ich fand es cool, dass die Leute einen gewissen Zusammenhalt hatten. Es sah für mich in dem Moment so aus, alle haben Geld verdient. Es war ein cooles Umfeld, schönes Büro. Ja, schöne Autos, das ist so dieses Typische, ja, was so einen jungen Mann irgendwo dann auch interessiert. Ja, ich war damals 25, fand das cool, kam aus dem Vertrieb und ja, Autos auch heute noch großer Faible von mir. Deswegen hat mich das dann in dem Moment einfach sehr angesprochen.
Also es war nicht schon immer dein Kindheitstraum, irgendwann mal für die OVB zu arbeiten, sondern das Schicksal hat sich einfach so gebeugt, dass es ein glücklicher Zufall war.
Ja, also ganz offen gesagt, ich habe damals als allererstes eine Bankausbildung angefangen. Die habe ich aber nach 7 Monaten schon wieder beendet, weil ich das für mich damals schon mit 18, das hat einfach nicht gepasst. Diese ganze Vertriebsstruktur, der Druck. Ja, es gab bei uns dann immer so eine Bausparwoche, ja, wo ich gesagt habe, du, dieses typische Klischee, das war für mich einfach, das ging nicht so. Und bin dann halt im Vertrieb. Also ich wusste schon immer, ich will in den Vertrieb, habe mich auch ein bisschen durch mein Dad geprägt, der auch immer im Vertrieb war. Und das war klar, aber Finanzen war für mich mit dem Thema eigentlich auch schon erledigt. Ja. Ganz, ganz früh mal reingeschnuppert, mal 2 Wochen irgendwie bei HMI war das damals noch, genau, damals noch HMI reingeschnuppert, das war irgendwie alles, nee, und dann mit der Bankausbildung sowieso gekappt und ja, also nein, das war absolut nicht mein Traum und ich war auch eigentlich ein absoluter Feind der Finanzbranche, ja, nach den Erfahrungen.
Und was hat dich dann letztlich doch bekehrt? Also irgendwas muss ja gewesen sein, oder waren es nur die schicken Autos? Wahrscheinlich nicht, oder? Irgendwas muss es ja gegeben haben, dass du dann gesagt hast, hey, ich gebe dem Ganzen eine Chance.
Ja, safe. Also für mich war einer der wichtigsten Punkte, das habe ich im Network Marketing gelernt, auf diesen ganzen Events. Es hat immer einer gesagt, du brauchst ein Unternehmen und ein Produkt, eine Dienstleistung, dass du halt skalieren kannst. Also mit so vielen Menschen reden kannst wie möglich. Und es muss halt irgendwie immer ein Benefit geben, muss das besser machen. Das war für mich so ein Punkt, der sich sehr, sehr eingebrannt hat, sehr früh. Und für mich war eins klar, man kann einfach in der Finanzdienstleistung viel, viel mehr besser machen, als sie meistens machen. Ja, wir kennen das alle, typisch abschließen, dann hörst du nie wieder was von dem Berater. Sind so diese Irrglauben, die irgendwo rumfliegen. Und oftmals ist es vielleicht auch so. Und da habe ich einfach für mich gesagt, hey, der Berater, bei dem ich war und bei dem ich dann hinterher auch in der Struktur gelandet bin, ist irgendwie über die Zeit ein guter Freund geworden. Ich bin beim Kunde geworden, der war immer erreichbar, hat sich gekümmert. Also das hat er wirklich gut gemacht. Und das war für mich ein Punkt, wo ich gesagt habe, hey, es kann eben auch anders laufen, ja, als die Erfahrung, die ich gesammelt habe. Und habe dann wieder mit dem Austritt der Firma, damals, die ich mit einem Kollegen hatte, war für mich so der Punkt, was willst du machen? Du willst im Vertrieb, du willst aber auch Menschen helfen und du willst aber, also auch im Partneraufbau, das war für mich durch dieses Network Marketing, hat mich nie losgelassen. Und du willst aber auch etwas haben, wo du eben nicht darauf angewiesen bist, Leute aufzubauen. Ja, deswegen habe ich dann irgendwann zu ihm gesagt, hey, lass es machen. Ja, der tatsächliche Wortlaut war ein bisschen anders, weil ich habe mich gefühlt, als würde ich mich prostituieren, weil ich wieder in die Finanzdienstleistung gehe. Deswegen will ich jetzt hier so nicht wiederholen, was ich gesagt habe, aber im O-Ton, wir fangen jetzt mal an. Ja, ich will mir das mal anschauen. Und ja, dann ging es eigentlich auch schon los. Ja? Also das war Schlag auf Schlag, weil ich aber für mich gesagt habe, jeder hat Versicherungen und es gibt 100 Dinge, die besser laufen könnten.
Ach
Ja, wenn nicht
spannend,
sogar
also
tausend.
bist du tatsächlich über Versicherungen dann quasi angeworben worden? Weil bei mir war das damals so, da hat man erstmal ganz, ganz lange versucht, in dem Strukturvertrieb, in dem ich war, hat man ganz lange versucht, das Thema Versicherungen ganz nach hinten zu stellen und ganz im Vordergrund stand erstmal, wir sind Investmentberater und Kapitalanlage, Immobilien und Investmentfonds und was weiß ich nicht was. Irgendwann, je länger du dabei warst, desto mehr bist du dann dahinter gekommen, hey, eigentlich wird das Geld mit Versicherungen verdient. War das bei dir anders? Also bist du direkt über die Versicherungsschiene dann reingekommen?
Also es ist eine super lustige Story und alle, die mich kennen und so mit uns was zu tun hatten oder mit mir zu tun hatten, warten auch darauf, dass ich es jetzt droppe und ich mache es jetzt auch. Also wir haben uns übers Pokémon Go Spielen kennengelernt, ja? Meine damalige Führungskraft
Nicht
und
dein
ich.
Ernst,
Also
Alter.
ohne Witz, du wirst dir vorstellen, wir standen auf dem Parkplatz, ich war mit einem Kollegen unterwegs, gerade dieser Hype gewesen, ne? Und da stand ein Auto neben uns, hat super geregnet und wir kamen von irgendeiner Feier oder so, waren auf dem Rückweg. Da war da so ein Hotspot dran, wie man die Dinger genannt hat, uns auf den Parkplatz gestellt, haben eine geraucht und dann eben da ein bisschen gespielt. So, und dann hat ein Auto neben uns geparkt und die Scheiben waren unten, hat sich so unterhalten. Und da saß meine damalige Führungskraft, ja, also der Kollege von mir, einer heute meiner engsten Freunde auch, da im Auto und wir haben uns unterhalten und haben dann Nummern ausgetauscht, weil wir lustigerweise fast nebeneinander gewohnt haben. Und ja, ey, kann man ja mal zusammen irgendwie dann durch die Gegend das Spiel zocken. Ja, also wir haben das ein paar Wochen gemacht, den Hype. Und genau in dem Moment haben wir uns dadurch lustigerweise kennengelernt. Und da war das so gar nicht im Vordergrund, da war das halt dieses Spiel so. Und dann haben wir uns immer wieder getroffen. Dann hast du halt schon gemerkt, so ein bisschen. Ne? Wir haben uns ausgetauscht, beide Vertriebler. Ich war schon im Network Marketing, er wieder im Strukturvertrieb. Und dann ging das so langsam los. Ne? Hey, kann ich mal eine Versicherung vergleichen? Ne? Und mal drauf. Und ich war aber ehrlich gesagt erstmal voll abgenervt, weil ja, so viele Strukturvertriebe hier bei uns haben und man 27 Leute im Freundeskreis hatte, die das schon gemacht haben. Ja, dann habe ich gesagt, komm, lass das mal machen. Und der ausschlaggebende Punkt war, und da komme ich wieder zu diesem, du kannst es besser machen. Wir hatten einen Versicherungsfall bei einem Kollegen auf der Baustelle, das war morgens 5 Uhr oder so. Dann haben wir versucht, den Versicherungsberater, der ein Kumpel von uns war, zu erreichen. Ja, und der hat dann irgendwann geschrieben, ihr braucht mich so früh nicht anrufen, weil 10 bis 16 Uhr ist Beratungszeit und alles davor und danach können wir schreiben, weil einer der engsten Freunde und dazwischen aber nicht. So, das war der Punkt. Dann habe ich dem Sebi dann gesagt, hey, guck mal, jetzt kannst du rüber gucken, ich habe da keinen Nerv mehr drauf. Ja, wenn ich da irgendwie Fall habe in der Situation oder ein Kunde oder dann ist meine Erwartung auch zu erreichen. Es ist nicht mein Anspruch, um 5 Uhr morgens erreichbar zu sein, aber zumindest mal dann, wenn ich aufwache, ein Kunde mich angerufen hat und ich sehe, die dreimal in der Nacht angerufen und ich wache auf und sehe das, dann gehe ich davon aus, dass er das nicht macht, weil er irgendwo auf einer Party denkt mein Berater mal an, sondern dass da irgendwas ist, dann rufe ich den zurück. So, und das war halt für mich einfach so ein Service, so ein Dienstleistungsding, wo ich gesagt habe, ey, das geht gar nicht, das ist für mich einfach nicht mein Anspruch. Und so hat er dann meine Unterlagen bekommen, also alles Mögliche umgestellt. Und dann habe ich erstmal, der hat das schlau gemacht. Ja, ich habe ihm gesagt, ich will nichts mit Finanzen zu tun haben. Komm, kennst du nicht, wen ich auch helfen kann? Da habe ich meine Eltern empfohlen, dann habe ich einen Kumpel empfohlen. Irgendwann hat er sich mit mir hingesetzt und hat gesagt, hier, Tippgeber-Provision. Da ein bisschen Geld hingelegt und habe gesagt, krass, ja, Network Marketing muss ich dafür oder musste ich in der Situation bei mir so und so viele Leute haben, und da das im Monat zu verlieren, da lag das dabei, das kann nicht sein. Und da ist das so langsam gereift, das hat er echt schlau gemacht und es ist über locker 2 Jahre mit dran geblieben. Mich immer wieder zu Events eingeladen, immer wieder mit auf Partnermessen und diese Sachen. Und irgendwann, ja, war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt ist so, was mache ich jetzt eigentlich? Dann gebe ich dem Ganzen eine Chance. Ja, es hat sich nicht gut angefühlt, wie vorhin erwähnt, aber der hat das echt gut gemacht.
Das heißt, eigentlich hast du dein vertriebliches Glück nur der Hartnäckigkeit eines anderen Vertrieblers zu verdanken.
Ja, also dass ich in der Finanzdienstleistungsbranche bin, ja, Pokémon Go und der Hartnäckigkeit von den.
Ja, ganz ehrlich, das ist so gottlos. Also ich habe schon von den krassesten Akquiseversuchen von Kunden und Partnern gehört. Ich habe schon von Leuten gehört, die sich über Tinder irgendwie Partner dazugeholt haben. Ne? Ich habe schon von Leuten gehört, die Wohnungen fake vermietet haben, um Besichtigungen zu machen, um dort dann die Leute anzuquatschen, um die dann später anzuwerben. Von FIFA-Abenden, Nintendo-Spielen, Gin-Tastings, alles mit dabei gewesen. Aber Pokémon Go ist eine Premiere, Alter. Das ist echt.
Freut mich.
Ja, richtig
Da ist
schön.
auch immer so ein bisschen mit Charme verbunden, ja. Also muss man ja sagen, also eigentlich jeder von uns irgendwie, oder was heißt jeder, aber viele zocken mal ein bisschen was am Handy oder irgendwo. Das war halt genau diese Halbzeit und ich habe gedacht, ey, komm, ne, haben dann da mit einem Kollegen, der war da voll drin und ja, um mal rauszukommen, war dann so die Ausrede, ne? Das ist wie mit dem Rauchen, der Raucherpause. Das war einfach eine Ausrede, wir wollten das treffen, das ist so. Und am Ende bin ich sehr froh darüber, ja. Bin
Ja,
ich sehr froh.
okay. Und welchen Weg hast du dann innerhalb der UVB gewählt? Warst du erstmal so der klassische Beratertyp oder hast du aufgebaut direkt?
Also, ich habe direkt versucht, mit aufzubauen. Und also ging auch relativ schnell. Sieht man auch daran, dass der ein oder andere Partner bei mir eigentlich schon direkt nach meinem Einstieg direkt mit dabei war und auch heute noch an meiner Seite ist. Weil ich immer sehr viel Wert auch auf diese Zwischenmenschlichkeit lege. Also, es war für mich nie eine Zählernummer oder irgendwas. Was ich damit auch nicht sagen will, ist, dass es bei jedem so ist, aber dann kommt schnell in dieses Gefühl rein. Und es war mir immer wichtig, dass man zwischenmenschlich da einfach eine coole Truppe, einen coolen Haufen um sich rum hat. Und weil ich auch behaupten, dass wir das gut machen. Also wir sind alle auch viele eng miteinander befreundet. Ja, was habe ich gemacht? Also ich bin erstmal rein und dann hieß es ja, du musst erstmal den und den Umsatz schreiben, um die Möglichkeit zu bekommen, in dieses Beförderungsrennen, so hieß es, zu kommen. Ja? Und mich triggert man gut und gerne mal, wenn man sagt, ach, das hat noch keiner geschafft oder das schaffst du sowieso nicht. Das ist so ein typischer Triggerpunkt bei mir dann. Und dann, ja, ging es relativ schnell. Ich war nach 2 Wochen direkt in diesem Beförderungsrennen. Also man hatte nur noch 2 Wochen Zeit, das war immer quartalsweise. War nach 2 Wochen in diesem Beförderungsring, hat es geschafft. Wer Einheiten kennt oder das OVB-System, ne, umgerechnet, 8 Einheiten mehr als man musste. Also ich bin auch nicht höher gesprungen, als ich musste in dem Fall, aber es hat trotzdem geklappt. Wir haben dieses Beförderungsrennen, das haben wir dann in dem nächsten Quartal auch gleich geschafft. Das heißt, da brauchte ich auch meine ersten 2 Partner schon. Mit denen sind wir dann auch relativ schnell IHK rein und haben die Ausbildung gemacht und allem drum und dran. Ja, und dann ging das alles also verdammt schnell, muss ich sagen. Ich war ja, ein Jahr und 4 Monate später hatte ich das Büro hier übernommen. Ja, unser Landesdirektor damals, wo ich auch super dankbar für bin, dass ich bei ihm im Büro war, weil er hat mir super, super viel beigebracht. Also hier auch nochmal ganz liebe Grüße auch an Martin. Da muss ich wirklich sagen, der hat mir das meiste wirklich beigebracht und es war echt, echt super gut. Und der hat mir dann auch die Verantwortung übertragen. Gott sei Dank ging es gut. Nach 1 Jahr und 4 Monaten als Quereinsteiger direkt das ganze Büro von ihm zu übernehmen. Hier, was sind, ja, weiß nicht, 140, 150 Quadratmeter direkt zu übernehmen, in die Verantwortung reinzugehen. Dann auch mit der Übernahme zum, das war dann der 1.7.19, mit der Übernahme dann auch direkt die Beförderung zur nächsten Position. Also das war dann die Position, wo man dann auch Bestandspflegeprovision bekommt und einen Zusatzvertrag. Und immer so die Position, wo alle gesagt haben, da musst du so schnell wie möglich hin. Weil ab da läuft Passiveinnahmen und das war auch das, was mich getriggert hat. Ja.
Welche Position war das?
Genau. Nennt sich Bezirksleiter.
Okay,
Ja,
und
Bezirksleiter.
dafür hast du jetzt quasi 1,5 Jahre gebraucht dann bei der VW.
Ja, nicht ganz, aber also jetzt muss man differenzieren. Der Sebi hatte mich damals schon mal als Tippgeber angelegt, obwohl, ja, das war halt so ein Zählerding, ja, hat er mich angelegt. Und das war zu Anfang des Jahres wirklich eigentlich, wo ich gesagt habe, okay, jetzt komme ich und dann Mitarbeitervertrag auch unterschrieben habe und alles. Das war dann halt Mitte März, ne? Und genau, das waren, ja,
Ja gut, um ein paar
irgendwo.
Monate hin und her geht es nicht. Es geht jetzt einfach nur um eine grobe
Nee.
Abschätzung. Wann bist du bei der UVB gestartet?
März 2018. Mitte
2018,
März
okay.
2018.
Okay, dann hast du dann quasi 1,5 Jahre ungefähr plus minus gebraucht, bis du dann Bezirksdirektor hattest. Bezirksdirektor.
Bezirksleiter. Leiter.
Bezirksleiter, genau,
Leiter.
bis du dann Bezirksleiter hattest. Und ab da hast du dann das Büro übernommen, hattest quasi die Führungskraftrolle dort auch quasi gehabt und hast dich so wahrscheinlich so ein bisschen wie so ein eigener Startup-Gründer gefühlt, oder?
Ja, ich dachte, die Welt gehört mir, ne? Also ganz offen gesagt, wenn du das erste Mal gewisse Provisionsauszahlung bekommst, in dem Jahr ist das erste Mal irgendwie im Monat über 10.000 Euro und so weiter, ne, an Provisionsauszahlungen, da denkst du erstmal, die Welt gehört dir. Ja, gerade wenn du das Jahr vorher halt nicht die fetten Provisionsauszahlungen hattest,
Hm.
ja, hast du auch die erste Bekanntschaft mal mit dem Storno gemacht, war vielleicht eine Beratung nicht ganz so toll oder der Kundenservice oder ähnliches, muss ja auch erstmal reinwachsen, muss man auch so ehrlich sagen.
Ja, klar.
Dachtest du, ja, die Welt gehört dir, jetzt eigenes Büro und jetzt geht's richtig nach vorne. Aber muss auch dazu sagen, zu dem Zeitpunkt habe ich auch noch bei meinen Eltern wieder gewohnt, ja, weil ich bin mit dem Start in die Finanzdienstleistung zurück zu meinen Eltern, weil ich aber gesagt habe, ich kann das Risiko nicht einschätzen. Erste Vollselbstständigkeit so richtig voll rein und allem drum und dran. Und habe dann aber auch im nächsten Schritt dann das erste Mal eigene Wohnung und das war halt auch voll overpaced, ne? Fettes Loft und also Penthouse Loft und also war völlig übertrieben. Was man halt so macht, ne? Wenn man das erste Mal Geld verdient und denkt, ja, gehört alles dir.
Ich
Genau.
hatte in den letzten Wochen den Nico Krämer im Podcast hier, den kennst du ja auch. Er hat
Ja.
gesagt, im Vertrieb ist es so, oder in Köln sagt man das so, wenn einmal eine Puppe leckt, der leckt gleich die ganze Puppe weg oder sowas. Das heißt, wenn du einmal geschmeckt hast, wie die Provision schmeckt, dann denkst du dir, hey, die Welt gehört dir, so wie du es gerade gesagt hast. Ne?
Passiert nie wieder was. Ja, genau.
Wie lange hast du das Spiel dann noch weitergespielt? Also wie lange hast du quasi dein Unternehmen innerhalb der UVB dann noch aufgebaut?
Ja, also bis zum Schluss, ja, jetzt das letzte Jahr, wo Kündigungsfrist war, so auch so eine Absprache, das habe ich auch allen angekündigt, mein zweiter Sohn kam zur Welt, ein bisschen älteren Zeit, ein bisschen runtergefahren, mit der Family Zeit verbracht und so, ne? Aber bis zum Schluss, weil ich muss doch offen sagen, das war, glaube ich, mit einer der schwersten Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe. Also zu sagen, ich gehe von der UVB weg und das wird auch jeder
Ja.
bestätigen, der mich kennt. Ja.
Warte bitte mal kurz, also da
Ja.
sind wir noch gar nicht. Mich interessieren vorher noch ein paar andere Dinge und ich glaube, die Zuhörer hier auch. Du hattest ja vorhin schon angedeutet, dass du durch die UVB eine grandiose vertriebliche Ausbildung genossen hast, dass du
Ja.
wahrscheinlich auch fachlich sehr gut ausgebildet wurdest. Was würdest du sagen, waren so deine Highlights aus der UVB-Zeit?
Highlights. Also auf jeden Fall dieses ja, Mentoring-Ship. Ja? Also ich muss wirklich sagen, da auch wie gesagt nochmal Martin Wagner, Norm Gripsch und Co., die da einfach eine grandiose Ausbildung machen innerhalb dieser Landesdirektion. Und das ist auch wirklich meine feste Überzeugung. Ich habe gelernt von Martin, wie kann ich einen Vertrieb aufbauen. Ne? Wir haben gelernt, also auch generell viel gelernt, was ich Unternehmen machen muss. Ich bin daran sehr gewachsen. Er hat auch immer mal wieder so die, ich sage mal, vertriebliche Vaterrolle übernommen und gesagt, pass mal auf, das ist jetzt vielleicht nicht so unbedingt, das ist overpaced oder guck mal lieber in die Richtung. Und hat mich da halt auch oft aufgefangen. Also da muss ich sagen, auch mal fachlich und alles, ja, wobei ich jetzt nicht sage, ich bin der absolute Fachcrack. Da gibt es einfach Berater, die sich auf Themengebiete spezialisieren. In zwei, drei Bereichen bin ich das vielleicht auch, aber nicht generell, sondern einfach nur spezialisiert. Und da muss ich sagen, was auch top, gar keine Frage. Aber dieses, wie diszipliniere ich mich? Wie motiviere ich mich auch mal, wenn mal eine schlechte Phase ist? Ja? Ich habe da mal von einem meiner Mentoren damals gehört, wir sind rein von der Biologie, ob das jetzt stimmt oder nicht, das ist einfach nur das, was ich gehört habe, in der Regel für bis zu 90 Tage geschaffen, dass wir Vollgas geben können, also 100% Leistung. Und ansonsten ist der Rest halt immer so ein bisschen mitlaufen, um diese 90 Tage wieder vorzubereiten. Also wer es vielleicht aus dem Network Marketing kennt, diese 90-Day Game Challenge, ja, das sind so Sachen, die haben mich super geprägt, ja, von aus dem Strukturvertrieb werden es viele kennen und ich finde es auch heute noch geil, Tagesjournale führen, ja, Dankbarkeitstagebücher, diese ganzen Geschichten, ja, die haben irgendwann aus den Ohren rauskamen, aber genau die sind es einfach, die gewisse Dinge geprägt haben. Ja. Und
Ja,
ich.
letztlich kannst du, glaube ich, fachlich fit sein, wie du willst. Wenn das Ding zwischen deinen Ohren nicht läuft, wenn die Birne nicht richtig eingestellt ist, dann wirst du auch keinen vertrieblichen Erfolg haben. Und da muss ich sagen, gibt es viele Strukturvertriebe, die machen dann einen sehr guten Job. Sehr, sehr viele, die im Bereich Mindset, im Bereich Vertrieb, im Bereich rote Linien, Grenzen übertreten, aus der Komfortzone heraustreten, sehr, sehr guten Job machen. Gibt auch viele, die machen da keinen so guten Job. Aber das ist, glaube ich, so das, was du jetzt auch als Highlight mitgenommen hast, ne? So vor allem dieses, nennen wir es Mentaltraining, nennen wir das Mindset, nennen wir das richtige vertriebliche Mindset, richtig?
Absolut. Und da eben aber auch an die OVB ein Shoutout, weil da auch eben Vereinbarungen immer wieder getroffen wurden, wo unterstützt wurde. Keine Ahnung, wir hatten jemanden, der im Ausland extrem aufgebaut hat, der halt einfach eine lebende Legende ist. So, und wenn dann so Dinge waren, ich will mit meinem Team mal dahin fliegen, will den mal im Büro besuchen, will den Alltag miterleben, mal wie das da abläuft, dann haben die das auch mit subventioniert. Dann haben die auch mal was, ne, gesagt, komm, hier, da nehmen wir was mit auf die Hand, wir nehmen euch da mit hin, mit zwei Hotels oder sonst irgendwas, auch im Ausland. Und haben da einfach unterstützt und gern dann auch mal, ohne irgendwelche Vereinbarungen, aber gern auch mal mit einer Vereinbarung, hey, wenn du das und das dann dadurch schaffst oder ein Recruiting-Ziel oder irgendwas, dann war das einfach eine geile Motivation. Na, und dadurch konntest du halt dann, wie man auch extrinsisch vernünftig motivieren kann. Ja.
Ja. Waren
Das war
Incentives ein Thema?
Incentives. Also ich bin jemand, den du damit schon auch motivieren kannst. Aber jetzt nicht, dass ich auf einmal, also ich würde wegen einem Incentive nicht aus der Komfortzone gehen, weil ich für mich einfach einen gewissen Rhythmus drin habe, ein gewisses Doing. Und wenn ich das bekomme, dann bin ich da sehr dankbar für. Aber es ist halt nichts, wo ich sage, das würde mich jetzt so motivieren, dass ich irgendwie taktisch Dinge plane, umzusetzen. Ich formuliere es mal so, ich glaube, jeder aus dem Strukturvertrieb weiß jetzt, was ich meine, um auf so eine Reise mitzukommen. Das
Ja.
war nie ich und werde ich auch nie sein. Ja,
Ja,
weil das
verstehe
spricht
ich.
einfach gegen meine Werte. Ja.
Ja, okay. Also, so wie das jetzt für mich bisher klingt, hast du eine sehr positive Erfahrung im Strukturvertrieb und auch innerhalb der OVB mitgenommen. Es gibt ja ganz, ganz viele, die
Absolut.
machen da ganz andere Erfahrungen, auch in allen anderen Strukturvertrieben auch. Also ist jetzt nicht nur die OVB gemeint. Aber an sich, von deinem ersten Berührungspunkt mit deiner Führungskraft, deinem Mentor, heute wahrscheinlich einer deiner besten Freunde, wie du es gesagt hast, über die Ausbildung bis hin zu deinem Beförderungsrennen, deinem Karriereaufstieg, war eigentlich alles Chico, wenn ich das so richtig höre.
Ja.
What the hell ist dann passiert? Also was kam? Also hast du dich davor schon irgendwann mit der Maklerschaft auseinandergesetzt? Weil du triffst da so eine Entscheidung nicht von heute auf morgen. Also
Absolut.
hattest du da Berührungspunkte innerhalb der OVB oder kam das erst, nachdem du entschieden hast, dass du die OVB verlassen willst, oder was ist da passiert?
Also da Grüße an Sam. Der einzige Berührungspunkt, den ich mal hatte, ist, dass Sam mich mal auf Xing angeschrieben hat und ich ihn für irgendeinen größenwahnsinnigen Spinner gehalten habe. Ich bin echt froh, dass wir das heute über Bord geworfen haben und dass ich heute auch mit ihm arbeiten darf, dass wir da an einem Strang ziehen. Das war auch das Erste, was uns klingelt. Ich habe gesagt, ey, sorry, ich war halt jemand, wenn mir irgendwie kam, so von wegen, ja, OVB, alles scheiße, dann war ich sofort, ich habe geblockt, ich war in meinem Film, ich hatte, wie man so schön sagt, blaues Blut, ja, in dem Moment und war einfach so, ach, quatsch mich nicht voll. Ich dachte, ich wäre der König der Welt mit 10.000 Euro, ja, Ende 20 dachte, die Welt gehört mir, so. Der erste Punkt kam bei mir. Ich hab eine chronische Krankheit, also eine Darmkrankheit, die eigentlich im Prinzip nur auf gewisse Lebensmittel reagiert, aber die auch mal so schübert. Und diese Schübe kommen halt meistens, wenn du entweder super im Stress bist, keinen Schlaf hast, dich super ungesund ernährst oder diese typischen Dinge halt. Und man muss offen sagen, um auf diese Stufe zu kommen, musste ich damals sehr, sehr viel gleichzeitig tun. Ich bin angefangen, hatte keine IHK-Ausbildung und hatte schon eine Geschäftspartnerin, die Fachwirtin war, die ich bei einer Gesellschaft hier in der Region abgeworben habe, die mir immer die Fragen gestellt hat. Das heißt, ich saß halt nachts bis um 2, 3, 4 Uhr hier, habe mir versucht, die Sachen selber beizubringen über YouTube und Co. Bin ins Büro, habe meinen Tag in den Beratungen gesessen. Ja, ich sage das jetzt mal so. Wie die Realität dann aussieht, wissen wir auch, aber war in diesen Beratungen und bin dann eben abends wieder zur Nacharbeit, habe mit Team gearbeitet, Leute, Recruiting-Gespräche eingestellt, eingearbeitet und so weiter. Also ich habe in der Spitze, ich sag mal, die ersten 1,5 Jahre locker 7 Tage à 12 bis 16, wenn nicht sogar mehr Stunden gearbeitet.
Wie
Und
viel hast du während dieser Zeit
das
verdient?
nicht genug, gar nicht. Also das sagt aber nicht an UVB oder so, sondern einfach, weil ich versucht habe, diesen Spagat hinzubekommen Und ich habe da so ein Bild wieder vor Augen, das ich auch sehr oft bei OVB gehört habe. Ist einfach dieser, ich war wie so ein Dreher, kannst du dir vorstellen. Ich hatte so 10 Teller am Drehen, einen auf der Nase, zwei in den Händen und irgendwie habe ich versucht, die alle am Drehen zu halten und habe mich da einfach viel verzettelt, weil ich bin gar kein organisierter Typ gewesen. Ich bin von Farbstruktur rot und dieser blaue Teil, also dieses sich zu organisieren, gab es nicht. Das musste ich erst mal lernen. Und das, da kam halt einfach der, dass ich wenig verdient habe. Also offen gesagt, erst ein paar Monate, vielleicht zum Schnitt 750 € bis 1.000 € im Monat. Ich war echt froh, dass ich bei meinen Eltern gewohnt habe. Ja. Um da nochmal drauf zurückzukommen in dem Moment, weil ich zurückgegangen bin. Dann ging es so los. Ich sag mal, nach dem ersten Dreivierteljahr, so nach einem Jahr, kam, wer ich mich genau, es war 11. oder 12. Monat bei OVB, da war es dann das erste Mal über 10.000 € im Monat Auszahlung gehabt. Ne? Und da ging es dann los. Da konnte ich dann auch finanziell ein bisschen durchatmen.
Was war dein bester Monat bei OVB?
Ehrlich gesagt, ich kann es dir gar nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich könnte jetzt nicht sagen, was der beste Auszahlungsmonat war.
Die ersten
Man will ja das
10.000, die merkt man sich immer, aber danach
die
ist
mit,
dann.
ja. Also ich habe dann immer so dieses Ziel von 100.000 im Monat gehabt. Nur Umsatz muss gar nicht Auszahlung gewesen sein, weil ich wollte so mal irgendwann 100.000 im Monat geclosed haben. Wo ich sage, also das war ist dann durch. Das war immer so ein Ziel. Ja, natürlich dann erstmal 20 oder 50, aber das Obergeordnete. Ja, das Ding, was man nicht auf den Scheck schreibt und übers Bett klebt. Das waren halt 100.000 so im Monat.
Ja.
Ne? Und das habe ich aber nie bei der OVB erreicht, muss ich auch gleich dazu sagen. Ich weiß nicht, der beste Monat, keine Ahnung, Auszahlung. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Irgendwas 15, 20, irgendwas in der Richtung mal.
Okay, okay, okay.
Produziert mehr, ausgezahlt über
Ja,
Abrechnung und so.
ja.
Ihr kennt das Spiel.
War das
Irgendwo.
eher Eigenumsatz oder eher Team?
Also ich hatte. Also bis zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt dann gleich drauf hinaus wollte, war immer so 2 Drittel Eigenumsatz, ein Drittel
Ja,
Team.
es ist auch bis heute, glaube ich, so geblieben. Also, wie ich dich kennengelernt habe, bist du nach wie vor ein starker Eigenumsatzer.
Viel, also inzwischen nicht mehr. Wir haben jetzt in dieser kurzen Zeit Makler da bin, Außenauftritt aufbau und also wo ich jetzt wirklich, ne, aus der Kündigungsfrist raus und ich leg los, so aus der Elternzeit in Häkchen bitte, ja, zurück und Gas gebe. Wir sind brutal gewachsen und inzwischen ist es nicht mehr so.
Okay.
Glaube
Gut.
ich. Also ich muss jetzt die Zahlen mal kontrollieren, aber ich glaube, es ist 50-50, wenn nicht sogar, wenn ich bei einem Drittel oder weniger.
Okay, dann lass mal zurückgehen auf die Story, weil du wolltest ja gerade erzählen, was dich dann dazu bewegt hat, irgendwann mal dich doch von der OVB zu trennen.
Ja.
Was war dann der ausschlaggebende Grund?
Also ich glaube, in jeder Selbstständigkeit und auch in jedem Strukturvertrieb und in jedem, selbst als Makler, ich würde sagen, es ist überall so, so immer mal Höhen und Tiefen, und wo du auch sagst, Alter, wofür tue ich mir das ganze Zeug an, ja, um es nicht zu funken. Und das fing bei mir an, ich habe dann gemerkt, Oktober, November 19, ging es dann los, dass dann immer bis März hatte ich diese Schübe, mir ging es gesundheitlich einfach richtig scheiße, und ich habe es nicht in den Griff bekommen. Und dann, ja, waren immer diese schwankenden Umsätze, Leute haben angefangen, viel Zeit, wieder aufgehört und dieses typische Ding, ja. Immer, und das ist der Punkt, immer an dem Punkt, wo die Kontakte aufgehört haben. Das hat mich schon immer getriggert. Du hast halt gemerkt, die Leute sind on fire, die haben Bock. Und du, dieser typische Werdegang, Nebenberuf, schreiben geile Umsätze, machen ihre IHK, kriegen bei uns das Geschäftsstellenleiter, so die erste Position, wo man sagt, jetzt kannst du in den Hauptjob gehen, wenn du es regelmäßig hinbekommst, Rücklagen hast und so weiter. Gehen in den Hauptjob, dann kommt erstmal der Moment, oh, ich bin selbstständig, ja, ausschlafen bis 12, Feierabend um 16 Uhr, dann bricht es erstmal ein, dann kriegst du nochmal den Sch und dann kommt der Punkt, da kriege ich Kontakte her. Und dann fängt das an. Visitenkarten, ja, du rennst durch die Läden, lässt dich beraten und sagst dann, ach, ich melde mich dann nochmal, ich brauche es jetzt gerade nicht, aber ich rufe dich an, ruf die Führung und sag, ey, du hast eine gute Beratung gemacht, wir suchen Leute und so weiter und so fort. Versucht irgendwo Kontakte zu machen. Das hat mich irgendwann so getriggert und auch gesundheitlich so, also ich mich selber fertig gemacht. Und bin dann runtergefahren und habe es halt wirklich schleifen lassen. Und da danke auch nochmal an alle, vielleicht wenn sie es hören hier, die da in meinem Team waren, die haben mich da echt durchgetragen. Also da war es dann echt so, ich habe immer noch so ein Drittel, bisschen was mitgemacht an Eigenumsatz, Kunden, die kamen, wie man es so kennt, die Leute beobachten einen nach 1,5, 2 Jahren, merken die, der meint das ernst, dann kommen die auch aus dem Freundeskreis, Familienkreis auf dich zu. Das hat mich am über Wasser gehalten. Da habe ich immer nochmal Gas gegeben, weil ich gemerkt habe, boah, mit den Nachbarn willst du nicht, eigentlich willst du gar keine Nachbarn und so weiter. Dann hast du nochmal Gas gegeben und dann, aber immer wieder. Dann kam der Punkt, wo wir von jemandem bei uns aus der Landesdirektion beigebracht bekommen haben: hey, man kann mit LinkedIn, Xing, Facebook, Instagram und allem Kunden gewinnen. Ich mich erstmal gegen gesträubt, was lief gerade, Leute aufgebaut gehabt, ne, lief gerade alles. Aber der Till aus meinem Team hat dann da eben sich drauf fokussiert, hat das mitgemacht, hat sich da eingearbeitet, allem drum und dran. Und dann fing das bei ihm an zu laufen, hat er irgendwann so fetten Umsatz geschrieben mit in ein, zwei Monaten. Da dachte ich, Alter, das muss ich jetzt auch mal anfangen. Da kannst du dir vorstellen, was für ein Aufwand das war. Aber so, damit haben wir angefangen, weil ich dann irgendwann gesagt habe, das ist doch die Lösung. Also wenn die Leute darüber Kunden generieren können, müssen wir nicht mehr Tinder runterladen, ja, dass die Mädels Tinder
Pokémon
durchswipen, dann
spielen.
sagen, ist nur geschäftlich und mein Führungskraft kommt mit, ja, zum Essen. Also waren schon interessante Moves dabei. So, und genau, dann haben wir damit angefangen und dann lief das auch eine ganze Zeit. Und das lief richtig gut. Und irgendwann haben wir gemerkt, okay, wir machen dieses Cold Calling, wir machen dieses Freunde bekannt, wir machen das gar nicht mehr. Es ist uns auf einmal so, irgendwann so aufgefallen, so ein Moment so realisiert, wow, wir machen das überhaupt nicht mehr. Wir machen nur noch die Schiene und ja, geil, okay, cool. Immer weiter skaliert, skaliert, skaliert. Und dann kam irgendwann ein Punkt, gleiche Terminanzahl, gleiche Verkaufsansätze, die alle routiniert waren, die alle systematisch waren. Ja, und die Abschlüsse wurden immer weniger. Wir haben immer weniger Geld verdient. Wir dachten, was ist denn das? Und dann haben wir angefangen zu fragen. Und dann kam die Antwort, ja, ich habe hier ein Gespräch mit dem Makler, oder ich habe hier ein Gespräch mit einem anderen Strukturvertrieb oder mit einem anderen Berater. Also wir haben jetzt nicht Strukturvertrieb gesagt, ne? Aber die haben halt gesagt, ja, hier sind andere Leute und der O-Ton war halt, hier sind andere Berater, die eben Dinge anbieten können, die über diese Altersvorsorge hinausgehen. Ich will jetzt hier nicht falsch verstehen, auch bei der OVB könntest du Dinge darüber hinaus machen, ob es ein Depot ist oder sonstige Sachen. Ne, das will ich jetzt gar nicht damit verallgemeinern, sondern einfach, wir hatten das so bei uns nicht drin. Wir waren halt auf LV ab. So. Und haben dann gemerkt, ey, wir kommen da nicht gegen an. Ja, auch schon im Sachbereich kommen wir nicht gegen an. Viel günstiger. Wir waren da auf eine gewisse Zielgruppe spezialisiert. Den will ich jetzt aus Eigenschutz nicht nennen. Sonst können wir die abschmieren. Ja, und die haben halt dann am Ende alles über Check24 schon selber. Du kommst halt einfach nicht ran. Es ging einfach nicht. So. Und es geht immer weiter runter und runter und runter. Und dann habe ich mich mit einem, auch meiner engsten Freunde, heute auch wirklich einer meiner besten Freunde, zusammengesetzt, der halt selber in die Bauträgerei ging, schon auch von seinem Daddy da auch geprägt war, ja, mit über 30 Jahren Erfahrung und so weiter. Ich sagte, ey, Tim, mach mal jetzt Kapitalanlagen klar. Ja, das ist ein Thema, da fahren die Leute drauf ab, da fragen die nach, mach mal was klar. So. Dann bin ich zu meinen Führungskräften gegangen, habe denen das erklärt, habe denen das gesagt, wir haben Unternehmensanleihen, haben wir angefragt, organisiert, Anbindung geholt, uns das angeschaut, geprüft und dann sind wir zum Führungskräften gesagt, ey, guck mal, wir haben hier eine Anbindung, können Kapitalanlagen machen, wir können das anbieten. Dann ging es auch gerade wieder, Zinsen gingen hoch, das Kompetenzzentrum an der Baufinanzierung hat nicht mehr so viel gemacht wie vorher. Ich gesagt, guck mal, können wir alles auffangen. Ne? Wir können hier die Kapitalanlagen, wir finanzieren die, wir können die vertreiben, können Provisionen einspielen. Mega geiles System, die Leute wollen das, lass uns das mal machen. Geht nicht. Warum? Weil muss alles durchgeprüft werden. Der hat sich gerade mit seiner GmbH selbstständig gemacht, kommt also gar nicht durch die Prüfung, funktioniert alles nicht. Ja, also dieser Prozess fing dann an. Und das war der erste Punkt, wo ich gemerkt habe, ey, du bist überhaupt nicht selbstständig. Du kannst es jetzt in der Situation nicht entscheiden, obwohl du weißt, der Markt will genau das jetzt gerade. Also das war unangenehm. Ja, das festzustellen war wirklich unangenehm. Und das hat mich die ganze Zeit beschäftigt. Und ich habe dann wirklich, also mit dem Tim, wir saßen ewig lange nachts, haben dann nach den Vertriebstagen noch gequatscht und überlegt, wie machen wir das, haben seinen Vertrieb durchgeplant und Pläne geschmiedet. Und irgendwann habe ich mir den Vertrag angeguckt und dann stehen da so Sachen drin, wie hauptberuflich musst du das machen. Also ich hätte ein Problem gehabt, hätte ich jetzt eine GmbH mit ihm aufgemacht, wie es, oder eine Firma aufgemacht, wie es geplant war, hätte dann den Vertrieb mit organisiert, weil es irgendwo quer gegangen wäre und dann hätte ich da ein Thema gehabt. Das waren halt so Momente, wo ich gesagt habe, und das hat so ein, ja, wie wenn du eine Pflanze, wenn du jetzt einen Samen siehst, das hat angefangen zu wachsen und zu wachsen und zu wachsen. Das waren, lass mich lügen, 4, 5 Monate, ich konnte nicht mehr richtig schlafen und nichts. Ne? Und irgendwann hat meine Freundin gesagt, Dennis, was ist los? Ne? So, was ist mit dir? Irgendwas stimmt nicht. Haben wir darüber geredet und ja, dann hat sie mir eine Frage gestellt und meinte, ne, also wenn Jack, also das ist mein großer Junge, hätte ich irgendwann mit 16, 17 gefragt, ey Papa, was soll ich denn beruflich machen? Oder ihr darüber redet. Würdest du ihm empfehlen, bei der UVB anzufangen?
Das ist
Die Frage hat er
eine
die
heftige Frage für den Strukturvertriebler. Das ist eine echt heftige Frage.
Boah, die hat, sag ich dir ehrlich, Russland, die hat gekickt. Ich lag daneben hier und sag, puh, ehrlich nicht? Würde ich nicht. Ja. Und das triggert mich jetzt noch. Du merkst es gerade, du siehst mich, das
Ja,
triggert mich
ja,
jetzt
ja.
noch. Das gibt's doch nicht. Ich kann das nicht mit Ja beantworten.
Ja.
Ja, warum willst du die nächsten 40 Jahre dann für dich da aufbauen und das machen? Da hat sie mich, also den Nackenschlag, ja, der mich erwischt hat. Und ich war, boah, scheiße. Und dann gingen die Gedanken los. Ja, aber Martin, und wir sind inzwischen befreundet und ey, ne, Hut ab, auch immer noch guter Kontakt, wir schreiben, es ist alles cool, ne, und allem drum und dran. Und ich bin auch immer noch wirklich hyped drüber und sind auch coole Leute dabei. Und wie gesagt, da muss ich auch sagen, also wenn OVB, dann geht zu Martin Wagner in die LD, kann ich echt nur empfehlen, weil das ist einfach eine geile Struktur, geile Leute, coole, wirklich gut. Und auch viele Freundschaften dabei und auch heute noch. Und da sage ich, ey, da fing das an und dann, ich bin halt ein super loyaler Mensch, ne? Und das hat mich fertig gemacht, ehrlich. Also die Gedanken darüber, alleine das hat sich angefühlt, wie als würde ich gerade den Leuten fremdgehen.
Ja,
Ja,
aber
also.
ganz ehrlich, ich stelle mir das jetzt gerade so ein bisschen vor. Du baust eineinhalb, zwei, ich weiß nicht, 2,5 Jahre so vom Gefühl her, 2, vielleicht 3 Jahre, dein Unternehmen auf. Entdeckst Online-Marketing, dein Team wächst, du hast die ersten Herausforderungen geschafft, du hast einen theoretisch endlosen Kundenstrom im Online-Netz gefunden, du siehst dich, wie du die Welt erobern kannst, hast jetzt noch einen Kumpel, der ist Bauträger, du sagst, hey, man kann die Dienstleistung erweitern, für meine Zielgruppe passt das perfekt. Ich kann hier am Anfang hast du ja gesagt, dir war es ganz, ganz wichtig, Dinge besser zu machen als andere. Du hast ganz, ganz viel Opportunity gesehen, die Dienstleistung besser zu machen als andere sie machen, die Dienstleistung vielleicht sogar besser zu machen als die aktuelle Dienstleistung der OVB ist. Und so wie ich dich kenne, wolltest du das nicht nur für dich, sondern für den ganzen OVB-Vertrieb, damit alle OVBler diese bessere Dienstleistung anbieten können. Und dann bist du doch voller Hype da, voll am Fliegen, erzählst das und dann sagen die erstmal, check mal deinen 84er HGW-Vertrag. Das ist dann.
Also das haben wir nicht gesagt, aber ich habe es dann gemacht. Ne?
Ja,
Also
klar, aber das ist halt das, wo ich mir so denke, ey, viele, viele, viele geile Typen im Strukturvertrieb, also richtige Vertriebsmaschinen, Unternehmerblut, die wirklich alles geben, was sie haben, die wissen gar nicht, was sie da machen. Weil ich glaube, auch dir war bis zu diesem Moment nicht bewusst, was eigentlich Phase ist.
gar nicht, null.
Ja, so, und das ist ja auch nicht die Schuld von den Leuten oder von dir, weil am Anfang unterschreibst du ja den Vertrag aus Freundschaft, aus Vertrauen zu deinem Mentor und du liest dir das nicht durch. Ist ja auch ein komisches Arbeitsverhältnis. In so einem 84er HGB-Verhältnis hast du ja so gut wie nirgends anders. Da denkst du gar nicht dran, dass hier als Selbstständigen so viele Einschränkungen gegeben werden können. Und das war, glaube ich, so, also ich glaube, das hat sich schon so ein bisschen wie so, ich weiß nicht, Wind aus den Flügeln genommen, angefühlt, so wie ich dich jetzt auch gesehen habe. Aber
Ja,
was mir jetzt gerade so richtig. Was mir jetzt gerade so richtig unter die Haut ins Rückenmark ging, war die Frage, würdest du deinem Sohn empfehlen, da anzufangen? Also ich glaube, in der Situation, da vernetzen sich deine Synapsen im Hirn nochmal ganz anders. Deswegen jedem, der hier diesen Podcast zuhört, wenn du Kinder hast oder darüber nachdenkst, Kinder zu haben, stell dir doch mal die Frage, würdest du deinem Sohn empfehlen, genau das zu machen, was du jetzt machst? Würdest du deinem Sohn empfehlen, in diesem Strukturvertrieb zu starten und genau den gleichen Weg zu gehen, wie du ihn gehst? Weil so von dem, was ich bei dir beobachtet habe, Dennis, hat sich das definitiv angefühlt wie ein Tritt in die Eier. Anders kann ich es nicht sagen.
vorsichtig formuliert, ja. Also hundertprozentig. Also Appell an der Stelle, lest euch die Sachen durch. Also genau wie du es gesagt hast, ich habe es mir nicht durchgelesen. Das war eine Freundschaft schon da. Ich habe ihm schon meine ganzen finanziellen anvertraut mit Versicherung, allem drum und dran. Da wollte ich den, musste ich dann nicht mehr lesen für mich in meiner Welt. Aber ich wusste halt auch nicht, was abgeht. Und jeder da draußen, der das nicht als Hobby betreibt, Leute, das gehört dazu. Ja, wir merken es jetzt gerade. GmbH-Gründung, die ganzen Themen. Kommen schon noch darauf zu sprechen. Aber auf einmal bist du mit Anwälten mehr in Calls als mit Kunden. Auf einmal, ne, mit Steuerberatern. Und dann geht es erst los. Dann merkst du erst, was heißt das eigentlich? Was heißt es eigentlich, wirklich selbstständig zu sein? Ne? Und ja, also danach folgte eins aufs andere. Ja? Also das war für mich erstmal der Punkt, weil, um die Antwort zu ergänzen, mit dieser Frage kam für mich dieser Punkt auf. Erstmal per se in dem Moment nein, weil ich halt Wind aus den Flügeln genommen. Und dann habe ich gesagt, okay. Ich gebe dem Ganzen aber eine Chance, ich überprüfe das jetzt alles. Und das war meine Intention, jetzt zum Beispiel gesagt, ich prüfe jetzt und ich finde etwas, warum ich es ihm empfehlen würde. Das war, also, weil, wie gesagt, loyal bis in die Fußspitze, das war für mich dieser Punkt. Ich finde jetzt den Grund, warum ich für mich auf den Cut nicht ziehe, weil auch das ist wieder ein Ding von meinen Werten. wenn ich das mal so nicht empfehlen hätte, kann ich das nicht weitermachen. Egal mit welcher Konsequenz. Egal, was das für mich bedeutet, aber dann kann ich das nicht weiter tun. So.
Ja.
Und habe ich gesagt, nee, das geht nicht. Ich muss jetzt einen Grund finden, warum ich meinem Sohn empfehlen würde, bei der UVB zu starten. Und dann habe ich halt angefangen, mich mit dem Vertrag auseinanderzusetzen. Dann habe ich so Sachen gefunden, die mir nie, niemals bewusst waren. Also irgendwo schon, aber ich wollte es nicht wahrhaben. Der Bestand gehört nicht dir. What the fuck? Da stellt mir meine Freundin die Frage, warum machst du das denn die nächsten 40 Jahre? Und in dem Moment dachte ich ja, eigener Bestand, laufende Provision. Und ich lese diesen Vertrag und denke mir, fuck, der Bestand gehört gar nicht dir, du hast gar keine Ansprüche. Ja, also das ist jetzt, ne, nicht, dass da jetzt irgendwer sagt, wow, gar keine Ansprüche, das stimmt so nicht, weil du hast ja dann in dieser Position, wo ich war, auch schon den Zusatzvertrag. Das heißt, du hast auch verlaufende Vergütungen, wenn du verstirbst für eine gewisse Zeit, wenn du BU wirst für eine gewisse und so weiter. Ich will das nicht pauschalisieren, aber du hast nicht den Anspruch, den ich gedacht habe zu haben.
Ja.
Und der Bestand gehört nicht mir. Ich kann ihn nicht verkaufen. Ich kann nicht sagen, hey, ich verkaufe den jetzt an irgendwen XY.
Ich
Der hat mir
glaube,
komplett hoch.
die krasseste Erkenntnis oder den krassesten Moment im Zusammenhang, denn da hatte ich, als ich aus ganz, ganz lange, nachdem ich schon aus dem Strukturvertrieb ausgestiegen war, war das Folgende. Wenn du im Strukturvertrieb irgendwann erfolgreich bist, du baust ja Kunden auf, baust Kunden auf, baust Kunden auf, und das sind, wie du es gerade gesagt hast, nicht deine Kunden. Also du baust den Bestand für deinen Strukturvertrieb auf, du baust den Bestand für die OVB auf. Und wenn du das
Ja.
jetzt nicht unerfolgreich machst, dann hast du ja auch eine Menge Provision, die da irgendwo in der Welt rumschwirrt, aber auch eine Menge Stornohaftung. Und jetzt gerade, wenn du halt planst, Familie zu haben oder eine Familie hast, wenn dir dann aus einem unglücklichen Zufall ungeplant etwas passiert, und du weißt, dass das passieren kann, weil du erzählst deinen Kunden tagtäglich, dass sowas passieren kann. Dann erbt die Family einfach die komplette Stornohaftung und der Laden, für den du jahrelang gearbeitet hast, erbt die ganze Bestandsprovision und die Kunden. Das war so der Moment, wo ich mir dachte, Alter, das wird dir im Strukturvertrieb nicht beigebracht.
Ja, das war der Punkt, wo ich meinem Anwalt gesagt habe, okay, brauchst du nicht weiterlesen. Also, ne, ich habe das meinem Anwalt gegeben, habe es nochmal komplett auf Herz und Nieren prüfen lassen, weil ich einfach wirklich dann wissen wollte, was ist hier wirklich Phase. Und das Ding mit der Stornohaftung, dachte ich, das kann nicht sein. Das ist, also, Wahnsinn. Das ist wirklich, das hat bei mir, also, da war auch der Punkt dann, hat auch ein Kollege von mir mal gesagt, oder der Tim dann, hat halt auch gesagt, sein Dad hat ihm irgendwann die Frage gestellt, wie loyal willst du sein? Und Loyalität hat halt auch irgendwann ein Ende. Irgendwann ist es halt einfach ein Punkt, der ist überschritten. Ja. Und das war ein Punkt für mich, wo ich einfach meine Loyalität gegenüber meiner Familie, gegenüber meinem Nachlass, gegenüber diesem ganzen Thema, über die Loyalität zu den Leuten stellen musste. Was mir wirklich
Ja.
brutal schwer gefallen ist. So,
Auch
und
eine
da kommt.
extrem, auch eine, sorry,
Bitte.
aber auch eine extrem wertvolle Frage. Wem gegenüber willst du loyal sein? Klar kannst du bis zu
Ja.
einem gewissen Punkt, kannst du deine Führungskraft im Vertrieb, wen auch immer. Ich habe, witzig, weil du das ansprichst gerade, ich habe heute erst eine Diskussion mit Tim Wolf aus der DVLG über Instagram darüber, ob die Ausbildung es wert ist, dass man 12, 24 Monate Kündigungsfristen oder was weiß ich nicht was hat. Und er hat das irgendwie so ein Reel dazu gepostet. Wie kannst du es wagen, schlecht über den Strukturvertrieb zu sprechen, wenn du aussteigst, weil da bist du ja ausgebildet worden und wo ist deine Loyalität? Aber ja, wem gegenüber wirst du loyal sein und wie lange? Irgendwann musst du doch, gerade in so einer Situation wie bei dir, Dennis, ich glaube, das war auch so der ausschlaggebende Punkt, irgendwann musst du doch checken, ey, ich habe noch eine Familie, der gegenüber ich auch loyal sein sollte. Ich habe noch eigene Ansprüche und eine eigene Person und mir selbst gegenüber loyal sein, wäre vielleicht auch nicht verkehrt, wenn man nicht alle Werte, die man hat, über Bord wirft, nur um loyal gegenüber in dem Vertrieb zu sein. Ey, also Props an dich. Du haust ja echt heftige Fragen raus. Ich glaube, jeder Zuhörer kann hier davon gerade profitieren.
Ja, ey, danke an die Leute in meinem Umfeld, ne? Also die Fragen wurden mir auch gestellt, die haben mir die Augen geöffnet. Ne? Ja, jeder, der mich kennt, weiß, ich war 100% blaues Blut und, ne? Und ich habe das gesehen mit dir und dem Wolf. Und ich muss da sagen, ich kann beide Seiten 100% verstehen. Und ich verstehe auch voll seine Vision dahinter, ne? Zu 100%. Und ich finde das auch echt, ich finde es das cool, dass Leute so hinter dem Vertrieb stehen, dass Leute da eine gewisse Loyalität an den Tag legen. Nur, wie du gerade schon gesagt hast, wohin und wem gegenüber? Bis wo gehst du das mit? Und da ist einfach dieser Punkt, wenn ich dann aber nicht genug mit dem Weg gehen kann, den ich gehen will, wenn ich also ne, mich nicht selber entfalten kann und gleichzeitig aber dann noch meine Family im Background habe und da im Prinzip weiß, ich hinterlasse eine Gefahr Muss gar kein Schaden sein. Kann alles gut gehen, kann alles gut laufen. Muss ja nicht mal eine Gefahr sein. Nicht mal ein Schaden sein, sondern eine Gefahr vielleicht einfach nur. Da muss ich mir diese Frage wirklich stellen. So. Und der geisteskrankeste Klickmoment war dann, als Marie mich dann angerufen hat. Wir waren gerade mit der Führungskräftetruppe von Martin. Auch richtig geiles Ding. Hat so ein Ding um sich herum mit den ganzen Leuten. Ich will jetzt Namen von dem Teil nicht droppen, weil das ist halt sein so. Und da macht ihr die Managementplanung und wie soll das nächste Jahr sein? Was habt ihr für Verbesserungsvorschläge und holt die Leute an den Tisch und geil. Also kann ich nur empfehlen, machen wir, führen wir jetzt bei uns auch rein. In der Art und Weise, mega geil. Und da waren wir im Hotel in der Türkei und waren gerade am Strand alle. Im Vertriebsding ist, ich hatte leicht ein Sitzen, mit allen Leuten unterwegs, coole Stimmung. Und da hat Marie mich angerufen und hat mir dann da im Prinzip, ich wollte es mir nicht sagen, aber ich hab sofort gemerkt, so was los ist, gesagt, dass unser zweiter Sohn sich angekündigt hat. Und das war genau in diesem Prozess. Und ich war wirklich noch dabei und habe gesagt, ich trotzdem immer noch, ich will daran fest, weil diese Loyalität in mir einfach, ich suche hier noch und ich fliege mit hin und wird auch jeder bestätigen, der mit dabei war. Ich habe mitgeplant und es war einfach, als wenn ich nicht diese Gedanken hätte. Und da ruft die mich an und sagt mir, unser zweiter Sohn ist auf dem Weg. Digga, das war da, war der Drops gelutscht. Da war das Ding durch. Ne? Da hat es dann gemacht und da war es dann so, ja, okay.
Ich weiß,
Jetzt. Und dann habe ich immer geschrieben.
ja, ich weiß, du persönlich hast diese Erfahrung nicht gemacht, weil nach wie vor, und das möchte ich auch in dieser Episode herausheben, du betonst es auch immer und immer wieder, dass deine Erfahrung bei der OVB bis zu dem Zeitpunkt, sagen wir jetzt, wo der zweite Sohn sich angekündigt hat, eigentlich durchgehend positiv war. Und dass du
Ja.
am Ende, obwohl du eigentlich sehr viele Punkte gefunden hast, wo du sagst, hey, das bin eigentlich gar nicht ich. Das ist eigentlich gar nicht das, was ich machen will. Dass du da trotzdem noch auf eigene Kosten mit Anwälten zusammengesessen bist und nach Gründen für die OVB gesucht hast, das zeigt ja, dass du diese Entscheidung nicht leichtfertig getroffen hast. Deswegen möchte ich da jetzt nochmal drauf zeigen und sagen, dass das bei dir nicht der Fall war. Aber ich habe auch schon mit Leuten gesprochen und Erfahrungen gemacht und auch gesehen, dass Strukturvertriebe dieses Thema Loyalität extrem scharf wie eine Waffe gegen die Leute einsetzen. Also da sind manche Dinge fallen davor, dass Führungskräfte, wenn sie mit rationalen Argumenten nicht mehr vorankommen, dass dann Dinge kommen wie, wie kannst du so untreu sein? Wo ist deine Dankbarkeit? Wir haben dich ausgebildet, wir haben dir alles beigebracht, wir haben dir alles gezeigt. Ohne uns wärst du hier gar nicht dran gewesen. Und mag ja alles stimmen. Und auch nochmal auf den Wolf zurückzukommen, ich verstehe seine Sichtweise auch vollkommen. Also ganz klar, das steckt ja super, super viel Herzblut in diesen Vertrieb rein. Und dann kommen da Leute wie ich und scheißen da komplett rein, weil wir einfach eine andere Sichtweise auf die Dinge zeigen, die nicht falsch ist, aber die passt halt nicht zu dem Konzept. Da will man sich natürlich auch auf irgendeine Art und Weise dagegen wehren. Aber nochmal, ich habe im letzten Jahr eine extrem prägende Erfahrung gemacht, um sie in einem Satz zusammenzufassen. Jede Handlung, die du durchführst, hinter der du nicht zu 100% stehst, bei der du dich nicht gut fühlst, die wird fruchtlos sein. Ob du willst oder nicht. Und wenn du dann in dem Vertrieb bleiben musst, der gegen deine Werte geht, wenn du dann gerade in deiner Situation, das finde ich wirklich, also ich habe Gänsehaut, dass wir das gerade besprechen, wenn du dann in dem Vertrieb bleibst auf Zwang, obwohl du dir denkst, hey, meinem Sohn würde ich nicht empfehlen, hier anzufangen, dann glaube ich, ist das auf Dauer auch nicht mental gesund. Also ich
Auf
glaube,
gar keinen Fall.
genau, und das ist also so ein Punkt.
Definitiv.
Wo jeder, der hier zuhört, sich mal die Frage stellen sollte, okay, wird diese Treuekarte gegen mich gespielt? Weil bei dir war das ja offensichtlich nicht der Fall. Du warst ja freiwillig treu und loyal. Aber so häufig habe ich das schon gesehen, dass Leute einfach auf einen zukommen und sagen, hey, du treulose Tomate, jetzt hast du woanders gesehen, dass man da ein bisschen mehr Provision bekommen kann und jetzt ist das alles hier nichts mehr wert oder was? Das ist super, super, super gefährlich, dieses Spiel mit der Loyalität. Und
Jedenfalls.
böse Zungen würden jetzt sagen, dass es nicht nett ist gegenüber den Strukturvertrieben, aber ich nenne es das Kind jetzt trotzdem mal beim Namen. In einigen Fällen würde ich sagen, kann man schon von Gehirnwäsche sprechen. Dass die Leute da auf eine Art und Weise getrimmt werden mit Suggestionen und Affirmationen und keine Ahnung was, dass diese Loyalität einfach über allem steht. Und mit über allem meine ich in manchen Fällen wirklich über allem. Also nicht nur über anderen Geschäftsmöglichkeiten, sondern über Familie, privat. Denn ich habe Dinge erlebt, Da sind Leute, wollten ins Krankenhaus, weil der Vater im Krankenhaus war. Und die Führungskraft hat dann angerufen und hat gesagt, nee, ist Montagausbildung. Was ist denn mit dir? Hast du deine Ziele schon erreicht oder nicht? So, und das sind dann so
Ja.
Dinge, wo ich denke, hey, da ist die rote Linie komplett überschritten.
100%. Das, also, ich habe mich, also ich war selbst so, dass ich Dennis Kürse auch einer der engsten Freunde hat uns kurz aus den Augen verloren. Aus dem Grund, weil ich einfach, um mal darzustellen, wie blau mein Blut war, der ist gegangen. Ich habe das von jemand anders gehört auf einer Veranstaltung. Ich habe den angeschrieben, ich habe den durchbeleidigt. Und gefragt, ob er noch ganz sauber ist, was ihm einfällt, A, ohne mit mir zu reden, weil wir echt eng waren, und B, einfach zu diese Loyalität. Das hat so gegen meine Werte, um das mal auch. Ich war so blaues Blut, dass ich ihn, ne, also komplett durchbeleidigt und alles. Und heute ist es ja so, wir sind total eng, weil wir uns ausgesprochen haben. Ich mich fett entschuldigt dafür, weil die Art und Weise von mir einfach unter aller Sau war. Und das war einfach so ein Punkt. Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin aus so einem für mich selbst eingeschaffenen Käfig, nicht UVB, nicht Martin, nicht meine Direktion, gar nicht, sondern ich selbst habe mich in so einen Käfig gesteckt, der, und das hast du in mehreren Podcast-Episoden schon mal gesagt, ja, weil ich war ja selber anfangs, gerade vor dem Wechsel, ich habe alle Episoden durchgehört, ich habe mir alles angehört, bis zu den, weil ich einfach, ich habe die jetzt gesucht. Und dieser Punkt, diese emotionale Bindung, ey, meine Freunde, die ich aus der Kindheit noch kenne, die sind überall in Deutschland verstreut. Wir sehen uns vielleicht alle paar Wochen mal, einmal im Jahr, wo wir so ein gemeinsames Campen haben, das ist so ein Traditionspunkt, wo einer der Ängsten auch seinen Geburtstag feiert, sehen wir uns Wochenende und so. Aber die meisten sind irgendwo verteilt und wir sehen uns alle paar Wochen, Monate mal. So, und dann bist du auf einmal in diesem Strukturvertrieb, kennst oder Vertrieb oder egal, ob Struktur oder nicht, egal, ob VB oder was für Name drauf steht, und bist die ganze Zeit in diesem Büro, weil du eine Vision hast. Weil du da hinlaufen willst, oder viele Leute laufen auf irgendwas weg, aber wo du hinlaufen willst, ja, und baust auf und hast Leute um dich, mit denen gehst du feiern, mit denen gehst du essen, mit denen gehst du trinken, mit denen machst du alles. Und jetzt sollst du sagen, du gehst da raus? Also vielleicht an der Stelle auch mal der Appell an die Leute, die vielleicht nicht selber der Kopf des Büros sind, die vielleicht nicht selber der Kopf des Teams sind. Hey, das ist nicht wirklich Freundschaft oder Loyalität oder irgendwas. In den meisten Fällen, bitte nicht verallgemeinern, sondern man muss immer genau hinschauen. Ich sage heute noch, enge Freunde, die sind auch immer noch bei der UVB und die werden da auch bleiben. Und ich mache da auch nichts. Ich rufe keinen an. Ich sage keinem, ey, komm mal rüber. Oder das mache ich nicht. Einfach, wie gesagt, weil diese Loyalität noch da ist. Aber stellt euch mal die Frage, wirklich, und das meine ich ernst, weil ich sie mir selber gestellt habe, ist das jetzt der Grund, warum ich meine Zukunft in diesem Bereich weiter so ausbauen sollte? Oder ist da vielleicht mehr? Ja? Wenn ich mit Leuten spreche, sage ich immer, du musst gar nicht unzufrieden sein. Die Frage ist, ob du zufrieden bist und mehr willst. Du musst doch nicht unzufrieden sein. Kann doch alles gut sein, kann doch alles geil sein. Das wünsche ich dir, das hoffe ich für jeden von euch, der hier zuhört. Aber vielleicht gibt es noch ein bisschen mehr. Vielleicht gibt es was für dich, realisieren, entfalten und sonst was kannst. Und das ist, glaube ich, der Punkt, der bei mir dann Klick gemacht hat. Gerade dann mit der Ankündigung, ey, dein zweiter Sohn kommt. Der Bestand gehört nicht dir, du vererbst Stornohaften. Und. Geisteskrank.
Das ist ein wichtiger Punkt. Also finde ich auch sehr, 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 sehr krass. Innerhalb von Strukturvertrieben, gerade in so einer Bürogemeinschaft, wenn du mit den Leuten zusammenwächst, wenn du die ersten Erfolge zusammen hast, vielleicht die ersten Kunden zusammen gewonnen, die ersten Beförderungsrennen oder Telefonpartys oder keine Ahnung. Ich bin in den ersten 2 Jahren im Strukturvertrieb, war ich jeden fucking Montag und jeden Samstag im Büro in der Ausbildung. Ich hatte ein Auto und vor allem mir haben oben die Zähne gefehlt. Meine Fresse hat ausgesehen, als hätte ich mich gerade von einer Bande Gorillas verprügeln lassen. Ich bin trotzdem zur Samstagsausbildung gegangen. Also da gibt es noch Bilder.
Ja,
Ich fühle, was du sagst, ja. Aber dieser Moment, wenn du dann irgendwann für dich entscheidest, ich gehe jetzt diesen Weg, weil ich für mich entschieden habe, dass es woanders einen Weg gibt, der für mich besser passt. Das heißt nicht, dass er für alle anderen auch besser passt, sondern für mich passt er besser. Und dann kriegst du einen Anruf, so wie du ihn Dennis Köse gegeben hast. Ja, ich kann das nicht
bin beleidigt.
nachvollziehen. Was los mit dir? Plötzlich ist die Freundschaft, von der du jahrelang dachtest, dass sie eine Freundschaft ist, einfach nicht mehr gegeben. Das ist dann schon hart. Das tut dann schon weh. Und ein anderer Punkt, der auch, glaube ich, ganz, ganz vielen nicht bewusst ist, du bist ja, wenn du vertrieblich orientiert bist, erfolgsorientiert, zielorientiert, dann bist du ja in so einem Vertrieb, weil du dort gewisse Ziele verfolgst. Und damit meine ich nicht nur eine gewisse Position, eine gewisse Beförderung, ein gewisses Umsatzziel, sondern weil du gewisse Lebensziele hast. Mit Lebenszielen meine ich große Meilensteine in deinem Leben, meinetwegen die 100.000, die du am Anfang angesprochen hast, vielleicht eine Weltreise, vielleicht irgendwann mal einen Bugatti fahren, keine Ahnung, was du hast, aber du hast Lebensziele. Und dein Arbeitsweg oder dein Vertriebsweg oder dein Unternehmen oder was auch immer, die Fähigkeit, Geld zu verdienen, um es mal so allgemein zu sagen, wie es nur geht, das ist ein Werkzeug, mit dem du deine Lebensziele erreichen kannst. Und ich glaube, du kannst im Strukturvertrieb sehr viele Ziele erreichen, garantiert. Aber ich bin auch fest davon überzeugt, dass du außerhalb diese selben Ziele einfach mit demselben Aufwand viel schneller erreichst oder bei gleicher Dauer einfach viel weniger Aufwand hast. Das ist so, das ist jetzt einfach.
Ja.
Jeder, der den Podcast hier hört, der weiß, wovon ich spreche. Aber versucht euch mal, gerade an alle, die jetzt hier zuhören, versucht euch mal die Frage zu stellen, meine Lebensziele. Also nicht die nächste Beförderung, die nächste Partnereinstellung, das nächste Büro, was ich aufmachen will, sondern meine Lebensziele. Ist das Vehikel, das Werkzeug, das ich gewählt habe, ist das wirklich das Beste, um mein Lebensziel am schnellsten zu erreichen? Um es bildlich dazu zu sagen, du kannst ja eine Strecke von Stuttgart nach Berlin fahren. Und ja, du kannst es mit dem Fahrrad schaffen. Gar kein Ding. Machen auch einige. Aber wenn du dich halt in ICE setzt, ist es viel, viel schneller. Und wenn du ein gutes Auto hast, dann ist es vielleicht auch noch bequemer, weil du nicht links und rechts dir einen hast, der dir irgendwie die Fahrerfahrung versaut. Ne? Lebensziele, ganz wichtiger Punkt. Dennis, kommen wir nochmal auf deine Story zurück. Deine Frau hat dich angerufen, zweites Kind, dann hast du ja Sam angerufen und hast dann letztlich irgendwann den Schritt entschieden, jetzt will ich in die Makler-Shop gehen. Gab es da besondere Gründe dafür? Also gab es da einen besonderen Grund, warum du gesagt hast, hey, ich mache jetzt Maklerschaft? Also, weil grundsätzlich könnte man ja auch sagen, du hast erstmal nur nach einem Weg raus aus der UVB gesucht und nicht rein in die Maklerschaft. Also gib uns da bitte ein bisschen Kontext.
Ja. Also, das war jetzt nicht, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt Makler werden. Ne? Das war es nicht. Das war halt einfach dieser Punkt. Da bin ich wieder bei Dennis Köse und da sind auch noch andere sehr befreundete ehemalige UVB-Strukturen, die nichts bei uns in der LD waren oder irgendwas was zu tun hatten, also LD-Landesdirektion, mit denen ich, wie gesagt, auch weit befreundet war. So. Bei Dennis Köse, mich entschuldigt, ich habe gesagt, ey, ich merke jetzt gerade, was du meintest und klar und auch danke da an dich. Ja, dass du es da auch angenommen hast, ne? Weil das wäre auch nicht selbstverständlich, weil in dem Moment, heute weiß ich, wie es war damals, und in dem Moment habe ich immer hinterhergetreten und das war für mich einfach, boah, da schäme ich mich gottlos für, ja, also das ist wirklich unangenehm und ja, heute, Gott sei Dank, wir haben uns gestern gerade erst wieder getroffen, er kam im Lambo vorbei, das ist zu geil und das sind einfach so Momente, ja, ist einfach geil und jetzt sind wir auch im Plan und kommen wir nachher noch zu und da war es so, die sind alle immer zu einem Maklerpool gegangen. So, ich wusste, die gehen alle zu einem Maklerpool und es sind immer wieder die gleichen Namen gefallen. Und deswegen habe ich einfach gesagt, okay, es wird ja einen Grund dafür geben, warum die Leute dahin gehen und von euch, also auch von dir, vom Podcast und Co., ich sage mal, geweckt werden oder die Augen geöffnet werden. Und so, und dann haben wir halt angefangen, Podcasts anzuhören. Ich habe Sam angerufen, als ich einen Kontakt dann von Tim bekommen habe, der hatte da auch gerade eine Verbindung, war ja auch schon mit Immobilien geplant und das war ja, die Branche ist klein. So, hab ihn angerufen, ja, wir brauchen mal einen Call. Ich glaube, ich muss mir das mal anhören, ich will wissen, ob es der Weg vielleicht ist für mich. Und es gab immer einen Punkt, den ich super wichtig fand, der bei mir im Kopf hängen geblieben ist, weil ich glaube, das war früher auch wirklich so. Mein Landesdirektor hat mir gesagt, das ist ein Punkt, wenn du mit dem Makler sprichst, wie du die meisten Makler von Strukturvertrieb überzeugen kannst, wenn sie Team aufbauen wollen. Und das war dieses Thema mit der Durchgriffshaftung. Ja, das war die erste Frage zu stellen. Gibt es eine Durchgriffshaftung? Wenn ich Tippgeber habe oder irgendwer, der haut und sagt, auf was muss ich haften? Sagt er, nee, gibt es nicht.
Ganz kurz möchte ich einmal ganz kurz bewusst unterbrechen. Ganz kurze Bremse
Ja.
für alle, die vielleicht nicht wissen, was gemeint ist. Willst du vielleicht Durchgriffshaftung erklären, so wie es dir beigebracht wurde?
Ja, also im Grunde ist es so, im Strukturvertrieb geht es ja darum, Leute aufzubauen. Das heißt, du holst Nebenberufler und oder Quereinsteiger, wenn du es schaffst, sie abzuwerben oder dich darauf spezialisierst, oder wie auch immer. Und wenn die jetzt 100 schreiben, kriegst du ja einen sogenannten Overhead. Also du kriegst aber eine Zahlung oben drüber als Leitungsvergütung, Overhead. Wie ihr es auch immer nennt bei euch, ja, oder wie ihr es kennt. So, und du haftest in, also ich schätze mal den meisten, ich weiß nicht, ob es alles sind, aber in den meisten Strukturvertrieben eben nur auf diesen Overhead. Bedeutet, geht unter dir pleite, kann seine Stornohaftung nicht zurückzahlen, kann seine Stornos nicht bezahlen und so weiter, dann musst du die nicht ausgleichen. Und in der Regel ist es so, auch Schließlichkeitsvermittler bei Gesellschaften, bitte da auch nicht wieder verallgemeinern, aber auch Schließlichkeitsvermittler Und Makler kennen das von früher oder auch heute noch sehr viel, dass wenn die jetzt jemanden einstellen, dass man dann im Prinzip einen Verteilerschlüssel hat. Also derjenige ist jetzt der Kopf, kriegt XY Promille, ja, also Provision, und verteilt die dann auf Schlüssel XY. So, also Teilungsschlüssel. So. Wenn der jetzt aber seine Stornohaftung nicht zurückzahlt, haftet der, der die Provision bekommen hat, die volle. Bedeutet, ich gebe euch ein Beispiel, ihr habt jetzt in 5 Ebenen die tiefe Struktur aufgebaut und ganz unten ist jemand, der kann 20.000 Euro nicht zurückzahlen. Dann gehen die an den da drüber, der die Haftung hat. Dann heißt es, du hast auch noch 10 offen, dann zahlt bitte die 30 jetzt zurück. Der kann auch nicht zahlen, die Pleite, gehen die an den da drüber schon mit 30 und so weiter. Und dann hast du halt eine Insolvenzkette, die nach oben durchgreift. Und das ist ein Punkt, wo ich gesagt habe, das wäre ein Ausschlagkriterium, warum ich vielleicht wieder in einen anderen Strukturvertrieb gehen würde und nicht in eine Maklerschaft. Und ja, das war für mich einer der allerwichtigsten Punkte.
Okay, das bedeutet für alle, die jetzt hier gerade zuhören, ich bin mir ziemlich sicher, dass es einen oder anderen gibt, der glaubt, dass das so ist. Also, dass man quasi als Führungskraft für die gesamte Struktur mit der Steuerhaftung persönlich haftet. Kann man das so in einem Satz zusammenfassen, oder?
Ja,
Okay.
ist nicht so.
Und
Also,
wie ist es so als Makler?
gar nicht. Also, es ist genau wie im Strukturvertrieb.
Genau. Du haftest für deinen eigenen Overhead, für das du anders. Am besten kann man sich das Ganze so merken. Egal ob im Strukturvertrieb, oder ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch Strukturvertriebe, die es anders machen, aber als Makler, wenn man mit uns zusammenarbeitet, haftest du immer nur für den Teil des Geldes, den du tatsächlich auf deine Abrechnung, auf dein Konto ausgezahlt bekommen hast. Das heißt, du hast das Geld bekommen und du hast die Möglichkeit, es zur Seite zu packen, zu investieren, auszugeben, keine Ahnung was. Und wenn ein Storno kommt, dann musst du für deinen Teil den Storno zurückbezahlen. Aber wenn andere unter dir ihr Geld nicht zurückzahlen können, dann ist das deren Problem und dann wird es vom Maklerpool auch bei denen eingeholt und eingefordert und eingeklagt, wenn es sein muss. Aber du als Führungskraft haftest immer nur für das Geld, was du selbst verdienst. Durchgriffshaftung war das, was dich als Makler abgehalten hat, ne?
Genau, also die Durchgriffshaftung war im Prinzip das, was mir immer Angst, oder was heißt Angst, vielleicht Angst ist falsch, aber was immer so ein Grund war für mich zu sagen, nee, Makler ist nichts für mich. Weil Struktur, Team, ich war nie der Typ, der alleine arbeiten wollte. Aber bei weitem nicht der Grund, warum. Ne? Also das war ein Fürwort, ein Grund, der das hat es einfacher gemacht. So, es gibt für alles eine Lösung und das hat es einfach nur einfacher gemacht. Genauso wie strukturierte Abrechnungen, ne? Also dass man eben auch ganz normal, und das war mein erster Gedanke damals, Strukturvertrieb in der Maklerschaft machen kann. Kannst du theoretisch machen, kannst du hingehen und sagen, ich mache meinen eigenen Strukturvertrieb, baue es genauso auf, nur eben mit der vollen Provision und ich würde es wird abgerechnet, alles ganz normal. Deswegen war mein erster Gedanke, boah, Strukturvertrieb, ich kann es weitermachen, ne? Weil ich war im Kopf noch Strukturvertriebler. So, und dann gab es aber viele Punkte. Es fängt an bei der IT, ja? Es fängt an beim Backoffice, was der Maklerpool alles abnimmt, ja, ganze Dunkelverarbeitungsprozesse, dass du als Makler eben auch gewisse Rechte und Pflichten hast, gegenüber dem Kunden aufzutreten, was eine komplett andere Wahrnehmung ist. Ich merke das jetzt gerade, wenn wir, wie gesagt, seit dem Austritt jetzt die Akquise betreiben, online, sowohl als auch mit Leads und allem drum und dran. Es ist einfach anderes Standing. Es ist, du wirst anders wahrgenommen, du kommst anders beim Kunden rüber, weil du eben auch anders bist und anders kannst und musst vielleicht auch, ja, aber eben wichtig, du kannst anders.
Ist das
Ja.
auch ein Punkt, und du hattest ja vorhin gesagt, du hast das in deiner Zielgruppe, hattest du ein Thema, weil ihr halt immer LV spezialisiert oder LV orientiert wart und nicht wirklich eine andere Dienstleistung anbieten konntet, dass ihr jetzt, wo du raus bist, dass ihr eine Dienstleistung gebaut habt, die explizit maßgeschneidert auf eure Zielgruppe ist, dass ihr dann auch entsprechend gut angenommen wird. Ist das auch so ein Thema?
Auf jeden Fall. Also A, das und B, wir haben einfach ein generelles Konstrukt gebaut bei uns, wo jeder Berater und jeder Kunde genau das bekommt, individuell tatsächlich auch, egal welche Größe wir damit erreichen, was er braucht. Seines Beraters, der eigentlich nur einen Bereich beraten will, mit Lead-Projekten, die darauf zugeschnitten sind, oder als Spezialist in diesen Lead-Projekten, mit Beratungssoftware, Möglichkeiten und allem. Von Edelmetallen über geisteskranke 34F-Möglichkeiten, ja, was die Tools anbieten. Also jeder, der draußen Investment berät, ihr müsst es euch aber anschauen, es ist verrückt. bis hin zur Kapitalanlage, Immobilie, Schuldverschreibung, Robo-Advising, im ETF-Bereich. Diese ganzen Sachen, ja, wo gerade Zahlen, Daten und faktenaffine Zielgruppen sagen, das ist interessant, eine Einmalanlage ohne Kosten, eine Einmalanlage mit Fixverzinsung ohne Kosten. Investment in ETFs mit niedrigen Kostenstrukturen, die aber irgendwo gemanagt werden, in Häkchen gemanagt, bitte, ja, und solche Themen. Wirklich, ich kann es nicht anders sagen, es ist einfach geistkrank. Und das ist halt, was wir merken. Wir holen viel mehr für die Kunden und durch die Kunden raus und schotten auch unseren Kunden, um aus dem Vertrieb zu sprechen, viel mehr ab. Alleine durch die Macht der dritten Person. Ein Kunde kommt zu mir, wir beraten den, dann geht er zu einem Kollegen rüber, der komplett in einem anderen Bereich spezialisiert ist, vielleicht noch zu einem anderen Kollegen, je nachdem, in welchem Bereich und Einzelberatung in den Bereichen. Dadurch sind die Kunden viel mehr abgeholt, die verstehen es viel besser, die sind viel gefestigter. Jeder von uns ist auch besser in dem, was er tut und wie er es tut, viel systematischer. Das macht es für die Kunden einfacher, für uns alle einfacher.
Das heißt, wenn ich das jetzt richtig rausführe, du hast jetzt dein Unternehmen so aufgebaut, wie du es gerne hättest.
Dinge, die ich nicht machen will, mache ich einfach nicht mehr, weil wir Leute dafür haben. Ja, sei es eine Sachversicherung. Ich war immer LV-lastig. Ja, wir können uns über Steuermodelle unterhalten, können wir alles machen. Aber mein Kundenklientel, das ich berate, das bei mir auch so mein eigenes Kundenklientel ist, ist halt einfach in einem gewissen Einkommensniveau unterwegs. Mit denen, wenn ich eine Haftpflicht machen muss, muss ich mit denen nicht über die Haftpflicht reden. Also dann sage ich reiche hier ein, ne, oder ich mache das für dich fertig. Als Makler brauchst du ja nicht mal eine Unterschrift dafür. Wenn du einen Maklervertrag hast und gerade hast, musst nicht einen Assistenten dafür einstellen und sonst was, um eine Haftpflicht einzugeben. Kontieren haben wir es mal genannt. Ja, also das war auch so ein Punkt. Dieses ganze Back, es ist einfach, ja, das ganze Backoffice und alles, wo wir früher, also um das mal so zu droppen, ich habe jetzt dieses große Ziel, was ich hatte, habe ich im Januar jetzt umgesetzt bekommen, mit den Umsätzen und Abschlüssen im Eigen und ein bisschen mit Overhead und allem drum und dran, was ich immer vor mir hatte, dieser Check, ja, den ich über dem Bett kleben hatte, gedanklich, hatte ihn ja nicht wirklich kleben, habe ich jetzt im Januar geklappt. So,
Herzlichen
und das war
Glückwunsch.
für mich einfach der Geisteskrank. Danke. Ja, und das war so, hätte ich nie gedacht. Und das gleich im ersten Monat. Das war so, was geht hier ab? Ja. Und ganz wichtig, auch für alle, die da draußen irgendwie auf den Gedanken kommen zu wechseln oder irgendwas, ohne einen einzigen Kunden umzudrehen. Was meine ich damit? Ich habe nicht eine LV gekündigt, ich habe nicht einen Vertrag gekündigt mit dem Kunden und dem irgendwas Neues verkauft, nur Versicherungsleistungen, sondern auch Immobilien und allem, das Gesamtkonzept. Aber ohne auch nur einen einzigen Kunden in den letzten über jetzt bald einem Jahr und 3 Monate, einen einzigen Kunden auch nur irgendwas wegzukündigen oder neu zu machen.
Ja.
Ne? Und das ist auch der Appell. Wir haben uns da genauso fair verhalten und
Ja.
deswegen schießt auch die OVB aktuell nicht. Vermute ich, hoffe ich, schätze ich, bleibt so, weil wir uns fair verhalten. Und das ist so ein Ding, wo ich sage, das hätte ich mir nie erträumen lassen,
Ja.
dass das schnell und in der Größenordnung funktioniert.
Vermisst du irgendwas an der OVB? Weil
Die
man
Leute?
jetzt klingt es so, als hättest du dein optimales Unternehmen aufgebaut. Also ich meine, dein 100.000
Ja.
Euro Ziel ist erreicht, dein Unternehmen ist aufgebaut. Aber vermisst du irgendwas?
Ja, auf jeden Fall. Also, was heißt optimal aufgebaut? Ich kann auch so viel lernen. Also, ich bin erstmal super dankbar, wie gesagt, auch für die UVB-Ausbildung, alles. Sonst hätte ich diesen Schritt niemals gehen können. Ich wäre nicht mal im Ansatz in der Lage gewesen, auch nur im entferntesten dazustehen, wo wir jetzt nach dieser kurzen Zeit schon stehen. Und wie gesagt, mir fehlen die Leute, mir fehlen, ey, auch die Partys abends an der Bar zu stehen und so. Das war geil, mit den Leuten auszutauschen, mal Ideen zu bekommen, neue coole Leute kennen. Das war mega. Und die Leute selber eben fehlen auch. Ja. Was mir nicht fehlt, ist diese Struktur, die immer, also die, ich weiß nicht, ob man die braucht, aber wo immer gesagt wird, die brauchst du, ja, dann und dann Meetings, dann und dann da sein, dann und dann das und 27.563 Schulungen. Und das ist ja geil, dadurch konnte ich ja die Dinge, die ich dann zum Teil auch kann, aber ich bin froh, dass es nicht mehr so ist. Dass es nicht irgendwann an einem ganz bestimmten Tag der Hammer fällt und sagt, es war mal Abgabeschluss, bis dahin und was wurde geschrieben. Das verglichen wird, das fehlt mir nicht. Dass Leute in den Mittelpunkt gestellt werden wegen guten und oder wegen schlechten Leistungen, das fehlt mir nicht.
Ja.
Ja, weil wir stellen unsere Leistung auch im Vordergrund von den Leuten und ich kann meine Leute ganz anders im Mittelpunkt stellen. Wenn jemand Bock hat, im Mittelpunkt zu stehen, dann steht er bei uns im Mittelpunkt. Da bin
Ja.
ich einfach nicht der Typ für. Ich mag das nicht.
Jetzt, du hast ja gesagt, Leute aus der OVB fehlen dir. Ich meine oder ich glaube, du meinst gewisse Leute, bestimmte Personen, mit zu denen du
Gewisse
heute noch
Leute.
die Freundschaften hast. Aber Es gibt ja immer so das Klischee, dass du als Makler immer alleine bist und dass du als Makler keine Gemeinschaft hast und dass du als Makler ganz, ganz furchtbar traurig bist und kein Netzwerk hast. Wie hast du diesen Punkt erfahren?
Also absolut gar nicht. Überhaupt nicht. Also A, wie wir aufgenommen wurden, auch da nochmal Sam, danke dir. Mit Privateinladungen, wo dann eine Pingelparty, Sam ist ja auch Papa geworden, diese ganzen Geschichten, wie man aufgenommen wurde, wie man auch begleitet wurde, ne? Wo wir uns jetzt auch einfach das als Steckenpferd genommen haben, Leute dahin zu begleiten. Und das jetzt auch gerade schon super gut anläuft. Mit einer eigenen Akademie. Ein paar Leute, die jetzt bei uns mit drin sind, also auch das ist der Punkt. Wir haben uns mit vielen Leuten zusammengetan, die jetzt schon auch viel, viel länger Makler sind als ich. Bei mir ist es ganz frisch. Die Leute kennen mich, die Leute wissen es und mit denen bin vielen mich auch befreundet und haben dadurch einfach ein gemeinsames Ding geschaffen. Leute zusammengeführt, Leute zusammengeholt, mit denen wir schon immer arbeiten wollten, was aber in diesem starren System nicht funktioniert hat. Ja, was einfach matcht ohne Ende. Und von einer komplett eigenen Akademie mit Leuten, Quereinsteigerausbildung, kostenlosen Leads, die wir zur Verfügung stellen. Also wirklich nicht mit Teilungen, ne, wie man es auch kennt, komplett kostenlos. Wir finanzieren alles durch, stellen den Leuten eine komplette Anbindung mit. Also alles, alles, was ich vorstellen kann. Wenn das wissen will, schreibt gerne. Ich verknüpfe euch da mit demjenigen oder mit denjenigen. Also alles auf die Beine gestellt. Und wir sind nicht allein. Wir haben eigene Kickoffs, wir haben eigene Veranstaltungen, ihr macht Veranstaltungen, wo wir uns auch immer wieder sehen. Wir haben Messen. Du brauchst kein Incentive mehr zu gewinnen, weil ab einer gewissen Auszahlungssumme bist du bei den Reisen einfach mit dabei. Also, so what, du musst nicht mehr irgendwie taktisch irgendwas machen, sondern verdiene einfach deine Kohle und du bist sowieso dabei. Du bist mit Leuten unterwegs, wo du weißt, dass sie auch alle Kohle verdienen, die da sind, weil die müssen dieses Geld verdient haben, um da zu sein. Ja, das absolut nicht. Jetzt wäre am 23. eigentlich schon wieder in Salzburg, geiles Drift-Training in den Bergen und so, hätte ich richtig Bock. Klappt nicht, weil wir am 24. wieder, ich glaube, drei oder vier Wohnungen beurkunden. Es ist halt einfach, nee, also du bist nicht alleine. Und dir fehlt da auch an nichts. Und wenn du 10 Veranstaltungen im Monat haben willst, dann hast du auch 10 Veranstaltungen im Monat. Du musst es halt
Wenn du
nur
dich
wollen.
weiterbilden willst,
Du
dann kannst
kriegst
du
es nicht
dich
aufgedrückt.
weiterbilden. Und wenn du IDD haben willst, dann kannst du IDD machen. Und wenn du Tools,
So viel
Software,
Lust.
sonst irgendwas brauchst, dann kriegst du alles kostenfrei zur Verfügung gestellt, damit du deinen Job, dein Business machen kannst. Ich glaube, das ist jetzt nochmal gut, das Ganze mal wirklich hervorzuheben.
Komplett.
Lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, du kannst als Makler alles genauso machen wie im Strukturvertrieb. Aber als Strukturvertriebler kannst du nicht alles so machen wie als Makler.
Ich wüsste jetzt nicht, was nicht geht.
Ja, okay.
Echt ehrlich. Ich sehe nicht
Gut.
was. Also, ja, nehme ich zu.
Jetzt bist du gerade noch ganz, ganz frisch Makler. Also ich weiß nicht, wie ein Jahr, glaube ich, oder so, plus minus, oder?
Nee, habe ich gekündigt. Die Kündigungsfrist war jetzt bis, ich bin jetzt seit Januar.
Ah,
Ich
okay.
bin jetzt
Also,
im einen Monat.
weil
Die
du
Kündigungsfrist war vor einem Jahr, genau.
warst vorhin von dem Jahr gesprochen, aber ja, genau, Kündigungsfrist ein Jahr. Das heißt, Januar jetzt dein erster Monat Makler, ne? So, dein
Genau.
100.000 € Ziel, das hast du jetzt erreicht. Was ist jetzt das nächste?
Ja,
Also
gute
wo geht
Frage.
die Reise hin?
Ne, die Ziele sind ehrlich gesagt gar nicht finanziell aktuell, sondern aktuell die Ziele, weil das ist damit erledigt. Alles, was ich aufgestaut habe letztes Jahr, das ganze Thema ist alles erledigt. Das, was jetzt halt als Fokus steht, ich habe gerade mit auch, hat sich auch entwickelt, ein richtig guter Freund, auch ehemalige Bekanntschaft UVB, schon viel früher in die Maklerschaft gegangen, der Lukas Greife. Es gab eine GmbH-Zusammengründung, die geht jetzt, müsste jetzt, denke ich mal, nächste Woche, übernächste Woche dann auch soweit am Start sein. Das ist schon beurkundet, also notariell alles durch. Da geht das jetzt als, ich sag mal, übergeordnete Stelle, was diese ganzen Anbindungen, Leute aus der AO-Struktur oder sonst was zu begleiten in die Maklerschaft, Auszubildende und Co., das ist alles darunter geordnet. Und dann ist das nächste Ziel, mit Dennis Köser vorhin gesagt, einen Podcast auch an die Rampe zu stellen. Also wir wollen einfach was für die Branche tun. Das ist so dieser Punkt, glaube ich. Und das merken die Leute auch. Also wir haben sehr viel Zulauf schon in den ersten 1,5 Monaten jetzt bekommen, wo die Leute sich bei uns melden, wo die Leute in die Akademie wollen, weil ja auch ihr da nicht untätig seid, ihr das gehört habt, ne? Und die Leute einfach damit reinbringt. Und es ist einfach geil. Und natürlich, wenn wir akquirieren können online, können wir auch rekrutieren online. Und wir haben so viel Zulauf gerade. Wir ziehen ja halt die Leute aus ganz anderen Richtungen von der AO, von Struktur. Wir bauen gerade auf. Ich hätte es mir nicht denken können. Also wir sind nach 1,5 Monaten Ja, weiter und deutlich größer, als es im Strukturvertrieb zu den besten Zeiten jemals war. Und da reden wir nicht über ein bisschen, sondern drei, vier, fünfmal so groß, wenn nicht sogar mehr. Und nicht mal innerhalb von 2 Monaten.
Okay, dann möchte ich jetzt mal eine wichtige Frage stellen. Das, was du jetzt gerade machst, das, was du gerade aufbaust, willst du das deinem Sohn empfehlen?
Ja.
Warum?
Da steht ja dann Nachfolge sowieso schon alles mit drin. Also, was dann mit beurkundet wird, also eine Erbfolge und alles, das ist ja auch so ein Thema, damit sich dann mal auseinanderzusetzen. Was passiert denn, wenn dir was passiert? Ja, ich war jetzt am Samstag mit Lukas und meiner Freundin und Lukas, seiner bald Frau, waren wir essen. Wir haben eine neue Küche bekommen, eingeweiht, eingeladen. Also es sind auch wieder Freundschaften immer mit dabei und finde ich auch sehr wichtig. Haben wir lange drüber geredet. Wer kriegt eine Generalvollmacht? Wer macht die Unternehmensnachfolge? Wie läuft das Ganze eigentlich ab? Und wo muss man sich darum kümmern? Das sind Dinge, die ich habe nicht mal gewusst, dass man so denken kann. Ja, über die Dinge, über die wir uns da Gedanken machen. Und das macht auf einer Seite Spaß, auf einer Seite auch anstrengend. Ne? Wenn es mehrere, auch Marketingagenturen, Steuerberater, Anwälte, wo wir halt die Seiten aufbauen, Internetpräsenzen, Werbekanäle, das ist halt super viel in dieser Richtung. Damit hast du, muss ich auch offen sagen, im Strukturvertrieb nie deine Themen. Und das war für so ein bisschen, manchmal vermisse ich, ich kann mich einfach ins Büro setzen und einfach Vertrieb machen, aber dafür können das unsere Leute. Unsere Leute können, wenn sie wollen, Vertrieb machen. Wenn sie mehr wollen, bauen wir mehr auf. So, dann machen wir das zusammen. Ja, aber das ist schon viel, ja.
Sehr, 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 sehr spannende Reise. Wirklich tiefe Einblicke mit extrem wertvollen, tiefen Fragen in diese Podcast-Episode. Um das Ganze jetzt mal zu einem runden Abschluss zu bringen, Dennis. Wenn du jetzt mal so an dein früheres Ich denkst von vor 2 Jahren. Und ich glaube, es gibt einige Leute, die diesen Podcast hier hören, deren Blut blau, grün, gelb, rot, wie auch immer ist. Wobei vielleicht, wenn ihr gerade hier reinhört, dann ist es vielleicht nicht mehr ganz so sehr. In diese Richtung, vielleicht macht ihr euch schon die ersten Gedanken, ob es nicht irgendwie einen anderen Weg gibt, ein anderes Vehikel. Wie auch immer. Nehmen wir jetzt einfach mal dich von vor 2 Jahren. Wenn du jetzt so jemandem, der diesen Podcast hier hört, jetzt mal deine Top 3 Ratschläge mitgeben würdest für einen Weg, was wären das?
Warum machst du das? Ist immer die Frage, um die es sich dreht. Also warum und wofür machst du das? Das ist die erste, wichtigste, große Frage. Weil wenn du die Antwort darauf nicht kennst, ja, Digga, dann wie sollst du eine Antwort auf alles andere finden? Also wenn du nicht weißt, wofür du es tust, die Lebensziele, du hast es vorhin angesprochen, Big Five of Life, die Bücher, wir kennen sie alle, wenn wir irgendwo im Strukturvertrieb unterwegs waren, das sind Dinge, die immer empfohlen werden. Also mach dir klar, warum du das machst. Ja, und wo du hin willst, was deine Lebensziele sind. Und wenn du das hast, dann wirklich mal neutral dir die Frage zu stellen, das ist wieder so ein Network-Marketing-Spruch, ja, bist du auf dem richtigen Weg dafür? Und die Leute, die mich kennen, ich habe das immer im Info genauso gesagt, wenn du auf dem richtigen Weg bist, ist alles gut. Aber wenn du ehrlich sagst, entweder, ah, ich bin mir nicht ganz sicher, dann ende halt nicht das Ziel, sondern denk drüber nach, wie du den Weg besser bestreiten kannst. Du hast das vorhin metaphorisch mit dem Auto, Fahrrad, Zug und so gebracht. Das ist ein Satz, der mich ewig geprägt hat. Bist du auf dem richtigen Weg? Wenn nicht, dann denk drüber nach. Und ich habe diese Prägung immer wieder erzählt, aber ich hatte sie nicht mehr. Weil ich einfach so in diesem Flow und in diesem blauen Blut war, dass ich sie einfach nicht mehr hatte. Da habe ich mich einfach selbst verloren. Ja?
Ist aber auch,
In meinen Werten selbst verloren. Klingt.
ehrlich gesagt gar nicht so schwierig, wenn man mal überlegt, das heißt ja immer, du bist der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst, und du verbringst halt nun mal im Strukturvertrieb die meiste Zeit mit anderen Strukturvertrieblern, und du bist halt von anderen Menschen umgeben, die dir auch genau diese Werte mit dir durchleben. Also das ist rein natürlich, dass man in so eine Position kommt, wo Nico Kremer hat das in der Podcast-Episode auch gesagt, wo die Leute einfach nicht akquirierbar sind. Und du warst da, wo dein Blut so blau war, dass du nicht akquirierbar warst. Ich hatte auch meine Zeit, auch wenn es, ja, das klingt rückwirkend betrachtet total lächerlich, aber es gab Zeiten, da hätte ich mir das Logo von meinem alten Vertrieb am liebsten in den Nacken tätowiert, weil ich so dafür gebrannt habe. Ne? Und ich glaube,
Ja,
so, da gibt
verstehe.
es jeden irgendwie mit dabei. Also das ist gar nichts Ungewöhnliches, dass man in diese Position kommt. Aber so mal drüber nachzudenken, hey, Optimalerweise hast du, oder was heißt optimalerweise, wir wissen es nicht, aber ich gehe mal davon aus, du hast jetzt zu diesem Zeitpunkt nur ein Leben, an das du dich erinnerst. Du hast nur ein Leben, was du gerade lebst. Du hast nur eine Chance, diese Existenz hier gerade richtig zu nutzen. Bist du auf dem richtigen Weg, um das absolut beste Erlebnis aus dieser Existenz zu machen, was geht? Und wenn nein, dann frag dich mal, warum nicht? Ja, das ist sehr, 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 sehr geile Info, Dennis. Jetzt wird der eine oder andere bestimmt mit dir sympathisiert haben, mit deiner Story sympathisiert haben, vielleicht die eine oder andere Frage persönlich an dich haben. Wie dürfen die Leute dich kontaktieren? Packen wir einfach deine Kontaktdaten in die Shownotes,
Gerne.
wie immer.
Ja, kannst du machen. Also können mir einfach bei WhatsApp schreiben, können anrufen, können eine DM schreiben, was wir wollen. Also kannst du gerne die Kontaktdaten reinnehmen. Gar kein
Ja.
Thema. Vielleicht, du hast mir drei Sachen gefragt, Russland. Nochmal ganz kurz der dritte Punkt, der ist nämlich echt wichtig.
Oh, sorry.
Macht das Ding, also macht es fair und traut es euch einfach zu und glaubt da einfach an euch selbst auch, weil der Schritt ist, glaube ich, oft gehemmt von Angst, von wow, kriegt es hin? Leute, die 10, 15, 20 Jahre in der Branche sind, die gehen nicht einfach. Da ist eine Angst da. Und da traut euch das zu und dann macht es aber sauber und fair. Ja, redet mit den Leuten. Und da muss ich so ein bisschen an den Kollegen von der DVAG denken. Es ist nicht alles schlecht, nur weil es besser geht. Ja, und wenn ihr vielleicht da draußen seid, ich bin super zufrieden, ist alles geil. Aber ihr diesen Funken noch irgendwo habt und sagt, ein bisschen besser, ein bisschen weiter, ein bisschen anders, ein bisschen mehr mit meiner Duftnote, dann schaut genauer hin und überlegt euch, ob es nicht vielleicht was Besseres für euch in Person gibt.
Sehr, sehr geile Abschlussworte. Dennis, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und Leute, es liegt wieder mal an euch. Also, wenn ihr Dennis DM-Postfach komplett sprengt und ihm sagt, wie geil ihr diese Episode fandet und dass es euch weitergeholfen hat, dann kann ich ihn gegebenenfalls nochmal dazu überzeugen, wieder hierher zu kommen. Vielleicht in einem halben Jahr oder in einem Jahr, wo er ein bisschen mehr darüber berichten kann, was als Makler alles geht, nicht nur was nach einem Monat geht. Und vielleicht können wir dann noch mal ein paar wertvolle Lektionen von Dennis lernen. Dennis, danke, dass du da warst.
Sehr gerne, vielen Dank, Russland.
Das war's für heute. Wenn du diesen Podcast feierst, dann bewerte ihn mit 5 Sternen auf der Plattform, auf der du ihn gerade anhörst. Teile ihn mit deiner gesamten Struktur und erzähl deinen Führungskräften davon. Wenn du Fragen zum Thema Maklerschaft oder Strukturvertrieb hast oder wenn du aus dem Strukturvertrieb in die Maklerschaft wechseln möchtest, dann schreib mir einfach eine Mail an frage@maklerstatus.info und folge mir auf LinkedIn sowie Instagram. Dort findest du mich unter dem Namen russland.korsuk.